Nicht nur die Fahrerinnen und Fahrer der Tour de France legen heute eine kurze Sommerpause ein, auch der Besenwagen bleibt heute in der Garage stehen. Ein Sommerloch gibt es bei uns aber nicht, denn im Mai waren wir schon zu Gast bei Kona und Rose Bikes in Berlin und haben dort im Store einen kleinen Live-Podcast aufgenommen, den ihr jetzt hier hören könnt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Jungs von Kona und natürlich dem Rose Bike Store Berlin und euch viel Spaß beim Hören der Folge.
So, danke Jungs, dann auch von mir. Und jetzt pass auf, das wird mein erster Schluck Kona überhaupt, live on tape. Und wir stoßen jetzt alle einmal an hier zusammen.
Cheers. Cheers.
Als Bayer hast du das Bier trinken im Blut, oder?
Ah ja.
Aber es ist ein erstes Bier seit immer.
Ey, wo wir hier schon, wir kommen jetzt gleich ein bisschen zu persönlicheren Geschichten heute Abend. Ich erkläre das nochmal. Aber wo wir schon dabei sind und bei Bier, also ich weiß ja nicht, was mit mir schiefgelaufen ist, aber ich glaube, ich weiß nicht, 99,9% aller Männer feiern Bier komplett ab. Ich nicht eigentlich. Aber also, das schmeckt. Ich würde das auch immer trinken, aber
was war es noch bei dir in der,
also so, ich weiß nicht, was falsch ist.
Ja, so ab 16, wo man dann offiziell Alkohol trinken durfte, hat natürlich ja, da vorher ich getan, was schon, hast du dann da getrunken?
Ja, so Bacardi Breather. Bacardi Breather Smirnoff Eis, wer kennt's noch? Ja. Ja, Vorsicht, jetzt mache ich hier so eine kleine Einleitung. Weil das ja hier normalerweise mein Job ist. Erstmal danke ich Andi, der mich hier 7 Stunden hinchauffiert hat. Ich Rückbank, schön Chefsessel, Andi vorne, tipptopp, dankeschön. Und jetzt mussten wir uns ja heute hier auf diese Veranstaltung so ein bisschen vorbereiten. Und Vorbereitung, ihr wisst es, also ich glaube, die meisten hier haben Besenwagen schon mal gehört, liegt uns jetzt nicht so allzu sehr im Blut. Normalerweise haben wir bei diesen Live-Podcasts einen Gast. Da mache ich so eine gewisse Recherche, habe so einen gewissen Leitfaden dazu, es gibt Geschichten, ich frage Leute, aber jetzt sind wir hier zu dritt und jetzt sind wir hier so gegenseitig der Gast so ein bisschen und meine 2 Freunde hier, die reden nicht so gern über sich selbst, aber ich dachte mir, wir machen das selten, wir haben das hier und da im Besenwagen schon mal so gemacht, aber eigentlich weiß man ja auch, man weiß immer so bruchstückhaft was über uns und heute wäre eigentlich mal so ein Anlass, man könnte mal so Stories, also überhaupt, wie sind wir eigentlich zu diesem Fahrradfahren oder dahin gekommen, wo wir jetzt hier sitzen? Und ich denke, das ist gar nicht so uninteressant, weil ich weiß es von den beiden auch nicht so in depth.
Ja, fangen wir mit Andi an.
Ich würde auf jeden Fall sagen, ein Profi, ein Hobby und noch ein Profi. So in dieser Reihenfolge hätte ich mir das vorgestellt. Wer will anfangen? Wir stellen dann noch Fragen. Und ihr könnt euch zwischenzeitlich auch, zwischendrin könnt ihr euch immer noch auch Fragen merken, wenn ihr dann noch Zwischenfragen habt am Schluss, können wir dann alles klären.
Genau, also heute auch gerne einfach wirklich auf Fragen stellen, weil normalerweise, wenn wir so nach dem Podcast fahren und jemand Fragen hat, hat eigentlich nie einer Fragen, trotzdem kommt der nach dem Podcast, wenn wir nicht mehr aufnehmen, vorbei und fragt uns noch Dinge. Von daher, das könnten wir vielleicht heute einfach mal on tape machen.
Oh ja, anfangen.
Ja, ja. Andreas Stauf, also warte, ich mach mal so eine... Von mir das Intro, Andreas Stauf, bin ich irgendwann in Köln über den Weg gelaufen. Da war der schon Profi bei Quickstep. Nee, war es noch nicht?
Nee.
Auf jeden Fall war er Profi und wohnte auch bei mir irgendwo nicht. In der Hood.
Ich war da noch U23-Fahrer.
Echt?
Ja.
Krass. Ah, stimmt, ja. Weil Quickstep war erste Station.
Aber KT, ne? Oder?
Ja.
Es ist natürlich jetzt so wie eine Frage. Also
ja, ja gut, wir fangen ja viel früher an.
Haben wir uns damals Profis genannt als KT-Fahrer?
Nee. Ich habe mich noch nicht mal KT-Fahrer genannt.
Also wir im Osten schon, würde ich erstmal für uns behaupten. Ja, ne? Wir vorne sitzen ja auch 2, die KT-Status kennen, von daher, ich glaube schon, würde sagen, dass wir uns da Profis genannt haben, ja. Jetzt im Nachhinein sehe ich das auch nicht mehr so, also mit 250 Euro würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich Profi bin.
Hast du 250 Euro bekommen?
Ich habe sogar mehr bekommen, ja.
Oh, siehst du mal.
Vielleicht warst du dann wirklich Profi, ne?
Also ich hätte einmal ein bisschen mehr bekommen können, aber das Team war nach 3 Monaten pleite.
Also hättest du nicht mehr bekommen können. Naja, auf jeden Fall war es dann wahrscheinlich so der beste oder stärkste Radfahrer, den ich kannte zu der Zeit. Ich immer Hobbyarzt gewesen, habe aber Physiotherapie studiert noch zu der Zeit, in Köln gewohnt und Andi hat, glaube ich, eigentlich einfach einen für Massage gesucht.
Genau, Das Geld war knapp, hat man ja gehört. Dann habe ich einen billigen Physiotherapeuten gesucht. Der hat auch zufällig bei mir um die Ecke gewohnt. Also ja. Du hast wirklich von meinem Elternhaus eine Straße weiter war dann deine WG damals.
Ja. Ja. Aber trotzdem, aber warst du so billig, weil du also cool fandest, einen Profi zu massieren, oder warst du dann wirklich so billig?
Nee, einfach ganz normal. Ich meine, Schwarzgeld, ungelernt, keine Ahnung von Arbeiten gehen, so. Jeder Zehner war gut, so. Ja, auf jeden Fall, Andi schon für mich damals, aber auch so ein Urkölner. Wir sind dann auch irgendwie ein, zwei Mal Fahrradfahren gegangen, natürlich, haben uns ein bisschen kennengelernt. War damals auch mit Gerald unterwegs, irgendwie. Ich weiß gar nicht, wer war der? Der Gajek war mal noch dabei, oder?
Ja. Ja.
Arthur Gajek, den kennt wahrscheinlich niemand mehr, aber auch vor kurzem 40 geworden. Herzlichen Glückwunsch hier nochmal. Bei Mittelrahmen gefahren damals auch. Und ja, also für mich warst du damals schon so der Urkölner. Du sagst schon, ich habe damals in Ehrenfeld gewohnt, deine Eltern Bickendorf. Das ist so ein Kölner, wirklich so ein Arbeiterstadtteil. Deine Eltern, glaube ich, auch Urkölner. Wie war das damals so? Wann bist du geboren? 1986?
87. Ja. Und da fängt meine Radsportkarriere eigentlich an.
Genau.
Oder eigentlich schon ein bisschen vorher.
Leg mal los.
Ja, meine Eltern sind ja auch beide Radrennen gefahren. Und deswegen kann ich jetzt auch sagen, ich habe mich hier drauf vorbereitet, also seit 38 Jahren, wenn du so willst. Also ich bin wirklich mit dem Radsport aufgewachsen. Die ersten Erinnerungen so wirklich an den
Rennsport. Sag mal bitte noch ganz kurz zur Einschätzung, auf welchem Level deine Eltern Fahrrad gefahren sind. Das gehört schon auch dazu.
Ja, es gab damals noch nicht so wirklich einen Profibereich in Deutschland. Also mein Vater war so ein Amateur, deutscher Meister, ist dann für eine Mannschaft gefahren, die eigentlich ja sowas wie KT heute vielleicht ein bisschen höher anzusetzen war. Profiteams gab es da eigentlich nur so international, und den Sprung hat er nie gemacht, aus verschiedenen Gründen. Und ist dann noch ein Jahr am Ende für Team Stuttgart gefahren und ist dann noch in die sportliche Leitung mitgegangen, und auch die ersten Jahre Team Telekom war er mit dabei als sportlicher Leiter. Und ja, meine Mutter, die war mal Weltmeisterin, also die war schon auch ganz gut.
Ist eine lustige Info, oder?
Ja, also ich bin wahrscheinlich dann der drittbeste Radfahrer in unserer Familie, und ja, also so hat es angefangen. Eigentlich kann ich mich daran erinnern, als ich so ja ein paar Jahre alt war, standen schon so Renndienstwagen immer bei uns vorm Haus, und Radsport war eigentlich immer Thema und ist das bis heute auch noch. Ne? Also
hast du denn als Kind, ich meine, ich kann das nicht nachfühlen, weil bei mir gab es Radsport gar nicht in der Familie. Hast du dann da Bock drauf gehabt, so als Pimpf? Also war das Fahrrad für dich was Geiles, oder war das irgendwie so alltäglich, dass du es gar nicht so wahrgenommen hast?
Ja, ich konnte schon recht früh Radfahren. Also ich war, glaube ich, keine 2 Jahre alt, da bin ich schon ohne Stützräder dann Rad gefahren. Und
da warst du auch schon so groß wie jetzt, oder?
Ungefähr. Und ja, also es war schon irgendwie immer so ein Ding, so mit dem Fahrradfahren und dran rumschrauben. Ich hatte so mein erstes Fahrrad, an das ich mich erinnern kann, habe ich so alles abgebaut, was ging. Also ein bisschen Gewichtstuning, ne, so Schutzbleche alles abgebaut. Und damit eigentlich dann so die Nachbarschaft erkundet. Ne, das
hast,
war
du,
so.
Hast du Löcher gebohrt in die Kettenblätter?
Nee, also das war noch viel früher, da konnte ich noch keine Bohrmaschine. Also so ein Schraubenzieher ging schon irgendwie anscheinend, aber Bohrmaschine ging noch nicht. Nee, und dann war eigentlich für unsere Generation, also da kann ich mal, glaube ich, Paul mitnehmen und hier unsere zwei ehemaligen Kollegen.
Ja, also falls euch wundert, wenn wir mal ansprechen, also hier vorne sitzt Roger Kluge, dreifacher Weltmeister auf der Bahn, und Philipp Weitzleben, einmaliger Weltmeister im Cyclocross, von daher, ja.
Ja, und ich meine, bei uns liefen immer Radrennen schon im Fernsehen damals, natürlich dann Tour de France, und 1997 hat ein gewisser Jan Ullrich dann das gelbe Trikot getragen, und dann wollte ich ein Rennrad. Also vorher hatte ich nur ein Mountainbike, und ich glaube im Herbst 97
habe ich mir dann das erste... 10 Jahre alt. Hm? Warst du dann genau 10 Jahre
genau, alt? Genau, da habe ich mir dann das erste, ja letztendlich das erste Radrennen so in meiner Altersklasse angeguckt, in Köln am Eigelstein. Und ja, 98 habe ich dann Lizenz gezogen, und so fing das Radrennenfahren an, ja.
Hast du über die Jahre eigentlich das Radfahren geliebt? Weil manchmal habe ich so immer das Gefühl, so gerade so hinten raus, dass Liebe nicht immer unbedingt da war. Also ich würde sagen, dass sie jetzt wieder da ist, auch mit dem Job und so, also dem Job hier und dann als Manager, aber so die Jahre dazwischen.
Also Radrennen fahren, das war so das Ding, ne? Und deswegen fuhr man Rad. Also ich bin jetzt nicht Rennen gefahren, um Rad zu fahren, sondern eher Rad gefahren, um Rennen zu fahren. Und das ist eigentlich immer so geblieben. Und heute fahre ich jetzt eigentlich auch gar nicht so, um Rad zu fahren, sondern eigentlich auch nur, um was Neues zu entdecken. So.
Damit dein Bub dir sagt, dass du jünger bist.
Und natürlich, dass ich dem Alterungsprozess ein bisschen entgegenwirke. Also ich habe eigentlich nach meiner Karriere auch gar nicht mehr so das als Fitness-Tool angesehen. Ne? Also für mich war Radfahren dann irgendwie, ja, mal eine neue Strecke fahren, irgendwo mal das Rad mitnehmen. Eigentlich eher so, ja, zum Erkunden der Umgebung. Das, also wie es so als kleiner Junge dann auch eigentlich schon war, das war es dann eher nach der Karriere. Aber vorher war es eigentlich eher nur so, ja, ich habe trainiert, um Radrennen zu fahren. Und ich das so sehr genossen an sich. Es war ja auch eigentlich dann irgendwann ein Job. Ne? So, ich weiß nicht, so viele Leute gehen auch nicht gerne zur Arbeit.
Du hast ja wahrscheinlich, oder keine Ahnung, man kommt dann so als Jugendlicher zum Radfahren. So ein bisschen jugendlicher war ich auch noch. Ich glaube, ich habe mit 15 angefangen. Aber hast du so in Köln dann auch direkt eine Clique gehabt zu der Zeit schon? Ich meine, Köln war, glaube ich, schon eine ganz gute Stadt, um Radsport zu machen. Da gab es doch bestimmt mehrere Leute, oder?
Also das Ganze fing eigentlich recht familiär dann auch weiter an. Also nicht nur meine Mutter, sondern auch ihre Schwester ist Rad gefahren und ihr Mann auch. Also mein Cousin auch ein Kind von zwei Rennfahrern. Und wir haben dann schon sehr früh einfach zusammen trainiert, am Anfang mit unseren Vätern. Und dann hatten wir tatsächlich damals relativ viele Kids so im Verein bei uns in Köln. Ja,
ja, das meine ich. Kenne ich den Cousin?
Ich glaube nicht, nee.
Der hat auch gar nichts mehr damit zu tun?
Der hat in der Jugendklasse dann schon wieder aufgehört, so, ja. Aber ja, dann so als alte Radsport-Hochburg in Köln gab es dann natürlich im Umfeld relativ viele Vereine. Ich würde mal sagen, so in Nordrhein-Westfalen damals so in Rundstreckenrennen fahren, war auch alles gut besucht. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass man so als 12-, 13-, 14-Jähriger Radrennen in Köln gefahren ist und es gab über 100 Starter. So, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber ja, dementsprechend schnell kam man da mit anderen zusammen. Unser Verein hat damals dann schon recht, ja, viel Nachwuchsarbeit geleistet, dass dann auch viele aus anderen Vereinen, sogar aus anderen Städten in den Verein gekommen sind, dass wir dann so ab der Jugendklasse, also so mit 16, 17, eigentlich schon eine coole Truppe hatten, so, da waren wir 10, 12, mit denen man teilweise heute auch noch eng befreundet ist. Also das war schon eine schöne Zeit.
Da war da damals schon Arthur Geier, Gerald Schiolek, die ganze Clique mit dabei. Weil ihr seid ja alles aus dem Kölner Raum da. Und auch für uns war, ich weiß nicht, Junioren, wenn wir zu den Bundesliga-Rennen gefahren sind. Doch Bundesliga war das damals schon, oder? Aber Sichtungsrennen, egal. Aber auf jeden Fall hingefahren, so diese Köln-Longerich-Gang, irgendwie alle mit Specialized-Helm, Specialized-Räder, Festina-Klamotten.
Ja, waren die beiden jetzt nicht dabei, die kamen dann erst so ein bisschen später. Die sind ja auch beide älter noch als ich. Und da sind wir teilweise nicht in einer Altersklasse gefahren. Und dann erst so, eigentlich erst als wir zum ersten Mal in den Club gegangen sind, da haben wir uns so richtig kennengelernt.
Ja gut, dafür seid ihr aber auch berühmt gewesen dann, ne?
Ja, das sagst du jetzt. Also das glaube ich so.
Andi sagt immer, das ist falsch. Die Sichtweise ist falsch.
Gerüchte. Ja, also ja, genau, die Gerüchte waren zahlreich unterwegs. Sagen wir so.
Und also haben schon viele, ich muss jetzt, also viele ich kann, Profis da.
Ich glaube, einigen von den Teamkollegen und also
was zusammen.
Ich kann es auch schon bestätigen.
Ja, man hatte schon relativ viele Profis auch so im Kölner Raum später und ja, da sie sind ja so wie die Waschweiber, die Radprofis, ne? Die tratschen ja gerne und dann wird aus irgendwie einem Bier, was man abends getrunken hat, dann Besäufnis. Also so schlimm war es nicht. Wir hatten schon gute Abende, aber das hat sich dann auch eigentlich immer auf die Winterpause konzentriert, muss man sagen. Aber die waren schon teilweise sehr ausgiebig.
Ja, weiß ich nicht, aber
ich habe jetzt noch so ein Thema, was mich interessiert. Es gab dann so dieses Marcel-Wüst-Team, glaube ich, irgendwann, ne? Und dann wurde das aber hier Wiesenhof oder Brutzler. Die Brutzler wart ihr. Es gibt grandioses Foto im Rose Headquarter in Bocholt. Also da kommt kein Normalsterblicher rein. Das ist nicht der Store, sondern eben die Verwaltung. Und da hängen traumhafte alte Fotos und Poster drin. Also da ist noch Judith Arndt irgendwie drin mit Red Bull Fahrrad und eben auch eine große Collage von diesem Team, was glaube ich von Wiesenhof, aber von dem Produkt der Brutzler gesponsert war. Alle haben knallrote Trikots an und dieses riesige Brutzler-Logo auf sich drauf.
Mit Flammen auch.
Mit so. Flammen. Ja. Und es war aber auch ein Dreamteam. Also Arthur war da, Dominik Röhls, ja, Gerald.
Das war damals du. Sozusagen das Devo-Team von dem Team Wiesenhof.
Was aber damals eine da kurz eine Frage. Wusstet ihr, dass es bei uns in Magdeburg auch noch ein Devo-Team gab, in Wiesenhof? Weil ich bin ja auch für Wiesenhof gefahren, U23. Ja, ja. Das war zur gleichen Zeit wie euer Team, glaube ich sogar.
Aber ihr hattet keine Brutzler-Trikots.
Nee, wir hatten Wiesenhof-Trikots. Genau, wir sahen natürlich nicht so gut aus wie ihr, aber das fand ich damals auch interessant, dass es eigentlich zwei Teams gab, die, glaube ich, nichts miteinander zu tun hatten. Ne?
Nee, also ist mir auch nicht bewusst gewesen, glaube ich, damals. Ja. Also diese Struktur hing ja schon sehr mit unserem Team damals zusammen. Aber was du angesprochen hast, dieses Marcel Wüst Junior-Team, das ist tatsächlich aus unserer Vereinsmannschaft entstanden. Da ist dann Marcel Wüst, der auch aus Köln kommt, so als Schirmherr aufgetreten, hat so ein paar Sponsorenkontakte hergestellt. Dadurch halt immer schön die Specialized-Helme damals schon gehabt. Das war schon sehr cool. Dadurch konnten wir halt auch sehr viel international schon fahren. Also ich war nie so in dieser deutschen Radsportförderung so richtig drin. Ja, und dann ab der U23-Klasse war das dann vorbei. Also es ging bis zur U19 und dann eben Brutzler. Im ersten Jahr war das aber auch nur. Und ja, ich habe leider die Trikots alle verschenkt. Also mein ein bisschen übergewichtiger Onkel hat das jahrelang sehr gerne getragen.
Aber, er ist auch der Beste.
Ja, es war schon aber eigentlich ganz cool dann so. Das war eine echt starke Truppe, die wir damals hatten. Also da sind dann teilweise so die Profis aus dem Pro Conti, also das war damals hieß es glaube ich noch GS2 oder Pro Conti hieß das damals.
Schon Pro Conti.
Jetzt heißt es Pro Team heute, also so ein Team der zweiten Kategorie. Und wir haben dann teilweise damals schon für die Rennen so rauf und runter gewechselt, wie man das heute eigentlich kennt, dass man so die Nachwuchsfahrer in die Profimannschaft holt. Und ja, das hat schon ganz gut funktioniert damals für uns, ja.
Herr Juder, wissen wir es jetzt langsam, oder? Hast du noch Fragen?
Nö.
Gibt's hier schon mal noch Fragen an die Fahrradgenese, Stauf? Dann mache ich mal weiter, weil jetzt kommt vielleicht eine Geschichte. Ich sehe ja hier in viele Gesichter und ich glaube, alle davon fahren Fahrrad oder zumindest wirklich so gut wie alle. Und die wenigsten werden so eine zum Fahrrad kommen Geschichte haben wie Andreas Stauf und Paul Voss. Vielleicht hat einer so eine ähnliche wie ich. Also, ich glaube, ich war so 13, 14 rum und ich war immer schon ziemlich sportlich. So Touren in der Schule immer eins, Sprint immer so der Schnellste eigentlich. Aber so mit 12, 13, 14 wurde ich so ein bisschen moppelig, so ein bisschen untersetzt, schön Doppelkinn. Es hat geschmeckt. Zu Hause gab es nur Süßigkeiten, ACE-Saft.
Gibt's ja von Fotos?
Malzbier, ich denke schon, ja.
Warum haben wir die noch nicht gesehen?
Ja, keine Ahnung, es sind Fotos halt. Die sind nicht digital. Und ich kann vielleicht mal eins rausgraben.
Warst du damals auch schon so groß wie jetzt?
Ich denke schon, ja.
Also hattest du hast quasi bis 12 einen Vorsprung von der Größe? Und dann
ich war immer schon bei den Kleinsten. Aber so mit 12 war ich wahrscheinlich auch da, wo ich jetzt bin.
Aber weißt du, wer auch so eine ähnliche Story hat? Mats Pedersen.
Ja.
War auch ein bisschen dick als Kind. Ja.
Ja, also viele sind ja so, man kennt ja auch so diesen Elten von Stefan Raab. Der kann ja auch brutal schnell sprinten. Keine Ahnung, manchmal gibt es so eine Genetik. Naja, auf jeden Fall zu dieser Zeit.
Einfach mal ganz kurz, behauptest du das jetzt, dass er schnell sprinten kann oder kann er wirklich schnell sprinten?
Elton,
ja.
Der hat bei diesem Schlag den Raab oder Schlag den Star, gab es dann irgendwann, hat Elton auch so Spiele gemacht. Und er hat Leute auf der Straße, hat er so wetten lassen gegen sich. Und das waren so Sportler, so richtig so, die sahen halt nur so nach Fußballer aus. Und er hat dann immer die wetten lassen, 100 Meter Sprint, und er hat immer gewonnen.
Das heißt, wenn die jetzt rausgehen würden,
Nach 25 Jahren Fahrradfahren ist es, glaube ich, schwierig.
Okay,
also, aber das ist schon alles sehr verkürzt mittlerweile.
Aber das ist auch immer noch an deiner 5-Kilometer-Zeit, ne?
Ja, ja, eben. Naja, auf jeden Fall wurde man dann auch so, ja, jetzt relativ soft, aber in der Schule manchmal so ein bisschen gehänselt oder dick genannt. Und ich schrieb mir dann in meinem Zimmerchen so auf die Fahne, kein Bock mehr, ich mache jetzt Sport. Und hab so angefangen, ein bisschen zu joggen. Und ich glaube, es war wirklich ein bisschen verrückt, jeden Abend, glaube ich, irgendwie 100 Liegestütze, 500 Sit-Ups zu machen, vorm Schlafengehen. Auf jeden Fall, mit 16 sah ich dann auf jeden Fall relativ stabil aus. Und irgendwann trug es sich zu, dass unsere Nachbarn ein altes Stahlrad auf den Sperrmüll schmeißen wollten, dann aber zu mir kamen und sagten, hier, wir sehen dich jetzt hier immer so um den Block laufen. Du scheinst irgendwie sportlich interessiert zu sein, willst ein Fahrrad. Und ja, das habe ich dann genommen. Hab mir, also wahrscheinlich hat mir meine Mutter irgendwelche Fahrradklamotten gekauft dann, so eine Hose vom Aldi oder was es damals so gab. Oh Gott, so. Nee, ich glaube, da hatte die noch keinen Zugang zu, weil meine Familie wirklich zero mit Radsport zu tun, niemand. Und ja, dann bin ich damit durch einen Kahlgrund bei uns gefahren.
Also muss man sagen, wo du herkommst. Aschaffenburg?
Ja, Aschaffenburg. Also so in der Nähe von Aschaffenburg. Das kann man jetzt, glaube ich, ungefähr einordnen.
Aber gibt es da eine Radsport-Historie? Gibt es da Vereine?
Auch wenig. Also wir haben dann natürlich so, als sie dann merken, ich fahre jetzt ziemlich viel Fahrrad und finde das sehr gut, dann haben wir auch einen Verein gesucht, da bin ich auch eingetreten. Aber ich bin dann ja, ich komme gleich noch dazu. Irgendwann bin ich in VC Frankfurt gewechselt, das ist eigentlich der nächste gescheite Verein. Ja, das Fahrrad ging dann auch relativ schnell kaputt. Ich glaube, das hat nur 3 Monate gedauert, aber in meiner Erinnerung bin ich dreimal die Woche gefahren. Und ja, meine Oma hat sich dann erbarmt und hat mir ein Rennrad gekauft im Dorf-Fahrradladen, den gab es auch. Und dann ging das weiter, mich in diesen Dorf-Fahrradverein eingetreten und habe so RTFs mitgemacht mit denen. Die sind nur, da gab es keine Rennsportabteilung.
Wie alt warst du da?
Ich würde sagen 15.
Ich bin mit 15 auch schon RTFs gefahren.
Nice.
Mein Vater, ja. Ja, boah, also länger, wenn du mal längere Radfahren fahren wolltest, ne?
Ich habe ja heutzutage keinen Bezug mehr dazu, aber ich glaube, das gibt's noch. So, es gibt noch Radsportvereine in Deutschland und die richten dann einmal im Jahr eine RTF aus. Also aber so
heißt
das
noch RTF? Kennst du jemanden aus?
Ich glaube schon, ja.
Okay.
So eine ja, ist krass, dass wir gar nichts damit zu tun haben, aber eigentlich ist das auch Radsport Deutschland so, ne?
Ja, also ich würde auch fast sagen, dass der Weg von RTF zu Gravel gar nicht so weit ist.
Ja, gibt ja CTF mittlerweile auch, ne? Ist das nicht Gravel RTF? In Bocholt gibt's das nämlich.
CTF?
Ja.
Für was steht das C dann? Cross?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch aus den Niederlanden. Weiß es jemand? Cross.
Das hat was mit Gravel zu tun dann. Okay. Ja.
Gut.
Ja, Gravelbike ist ja nur die coolere neue Bezeichnung. Also einer von meinen Teamkollegen aus der Nachwuchsmannschaft, der sagt immer noch Crossrad. Ich habe mir ein Crossrad gekauft. Ich so, was hast du gekauft?
Wer ist es?
Kennst du nicht, aber der sagt immer noch Crossrad. Und der benutzt das Wort immer noch so, als ob schon 20 Jahre her ist. Ne? Ja. Würde ich jetzt mal gerade kurz fragen hier. Philipp Walsleben, sagst du Crossrad oder sagst du Gravelbike?
Gravelbike ist ein Gravelbike.
Wir haben das jetzt hier nicht schon, wir haben das jetzt hier schon, aber er sagt Gravelbike. Gravelbike.
Ja, aber er hat gerade was Richtiges gesagt, der Reifen macht zum Crossrad. Das heißt, wenn ich jetzt in mein Gravelrad einen Straßenreifen reinmache, habe ich ein Straßenrad.
Das sage ich ja schon die ganze Zeit.
Das ist so einfach. Das heißt, wenn wir bei deinem Rad einen 50er reinkriegen würden oder einen 40er, dann hättest du
ein Crossrad.
Nee.
Ja, RTF-Karriere begonnen und auf einer dieser RTFs dann, oder stimmt eigentlich gar nicht, doch, auf einer dieser RTFs, es gab welche im geschlossenen Verband, habe ich dann meinen bis heute eigentlich besten Freund kennengelernt, der heute das Team Stork betreibt, ein KT-Team, Patrick Schubert. Und der hatte über seinen, hat polnische Wurzeln und über seinen Vater, der schon Rennen fuhr, hatte der schon richtig viel Rennvergangenheit. Und damals noch Mountainbike-Rennen gefahren, ist dann auch zum Straßenrennen gewechselt und wir haben das dann zusammen begonnen. Aber eigentlich hatte ich da gar nichts zu suchen, muss man sagen.
Das heißt, du bist auch mal Lizenzrennen gefahren?
Ja, ja. Also auch lange.
Das wusste ich bis jetzt nicht. Ich dachte, du bist echt immer nur so hobbymäßig rumgefahren.
Krass, Paul, gar keine Ahnung gehabt.
Ich dachte, das ist wirklich das Professionellste, was du bis jetzt getan hast, war dieser 500-Meter-Sprint vor 2 Jahren, den ihr da gemacht habt in Köln.
Ach so, dieses Bütchensprint, was wir genau da gemacht haben. Nee, nee. Nee, du, ich bin sogar Bundesliga-Rennen gefahren.
Oh. Junioren oder U23?
U23. Ich bin das zweite Jahr Junioren, war mein erstes Lizenzjahr. Was, wenn man nicht viel Talent hat, wirklich ja undankbar ist, will ich mal sagen. Ich bin eingestiegen und eigentlich so, naja, sagen, seit dem ersten Rennen eigentlich so, ja, ums zu Ende fahren gefahren. Das Feld aufgefüllt, sagt man. Und aber es hat irgendwie trotzdem Spaß gemacht. Ich bin irgendwie auch dabei geblieben. Manchmal waren die Felder nicht so gut besetzt, dann hat es auch mal gereicht für eine Top 10. Aber ja, dann zweites Jahr direkt C-Klasse, direkt Elite-Rennen gefahren. Und dann, ich glaube schon, irgendwie so 10, 12 Jahre tatsächlich einfach C-Klasse und am Anfang auch U23 gefahren. Und wir sind dann in VC Frankfurt gewechselt. Ich bin, glaube ich, nur 2 U23-Bundesliga-Rennen
gestartet. Aber da kommt die Frage, hast du versucht aufzusteigen? Oder?
Ja, klar, also ich.
Nein, ich muss aber kurz erklären, es gibt es ja heute nicht mehr, aber es gibt ja, was gab früher, ich glaube bis vor 5 Jahren wahrscheinlich, oder 4 Jahren, Kategorien A, B, C in der Elite. Und C-Klasse war so der Einstieg, wenn man aus den Junioren hochkam eigentlich.
Das und ist einige heißt das Amateure und Elite-Amateure, es gibt nur noch 2 Klassen.
Genau, und es sind wahrscheinlich sehr viele ihr Leben lang in der C-Klasse geblieben. Es gibt aber auch Leute, die haben es mit Absicht gemacht, genau. wegen den Prämien, die es damals vor allem in NRW sehr oft gab. Das heißt, sie sind immer die C-Rennen gefahren, waren eigentlich so gut wie A-Fahrer, aber haben halt da alles abgesandt.
Zu der Zeit sind wir ja noch eher so Richtung Pfalz-Rennen gefahren.
Ich muss das gerade nachgucken, ob das stimmt. Du hast wirklich ein Sportlerporträt bei Radnet. Aber Platzierungen sind ja echt nicht viele.
Nee.
Also hier werden nur Platzierungen über Platz 15 aufgezählt.
Ja, also ich glaube, ich habe...
Aber jetzt guck mal bitte, ob er auch bei Pro Cycling Stats steht, aus irgendwelchen Gründen.
Nee, das glaube ich kaum.
Oh, guck mal, du warst mal 14. bei der Hessen-Meisterschaft im Bergzeitfahren.
Da haben wahrscheinlich... haben wahrscheinlich 20 mitgemacht oder 17. Dafür habe ich mir damals Lightweights ausgeliehen. Von Stefan Schäufle, den gibt's auch immer noch. Vielen Dank nochmal nachträglich. Ja, seht ihr, heute lernen wir nämlich noch was übereinander. Das war nämlich mein Plan hier. Mal gucken, ob meine 2 Freunde auch noch irgendwas verraten, was ich noch nicht weiß.
Aber weißt du noch, was dann so deine Motivation war? Einfach wirklich so fit werden am Anfang, als du dann noch so keine Rennen gefahren bist.
Ja, und das Radfahren hat mir halt auch direkt einfach richtig Bock gemacht. Also, und dann war ich ja quasi jeden Tag mit meinem Freund Patrick trainieren. Nach der Schule irgendwie, weiß ich nicht, ob man da noch Hausaufgaben gemacht hat oder Dragon Balls einmal geguckt schnell und dann aufs Fahrrad und 3 Stunden mit dem durch die Gegend geheizt und halt auch schon so, dass man halt so macht, bergab duelliert und sowas. Bergauf viel zu schnell gefahren, bergab duelliert, wer letzter bremst in der Kurve und so.
Aber da nochmal eine andere Frage, weil du gerade von Dragon Ball redest. Wir haben ja hier heute auch Katja dabei, auch ein sehr guter Freund von dir, mein Filmer. Vielleicht haben ihn auch schon einige gesehen. Ihr seid ja zusammen auch so halb aufgewachsen, glaube ich. Ihr seid erst hinterhergereist, wo du gewohnt hast, wie auch immer.
Ich habe ihn kennengelernt, da war ich schon... Das waren 19, 20.
Genau, da ist meine Frage, war das noch die Dragon Ball Phase? Weil da hattet ihr ja auf jeden Fall beide...
Dragon Ball Phase hat nie aufgehört.
Weil ihr habt ja beide so Frisuren gehabt, auf jeden Fall in die Richtung. Das jetzt hat nichts Sportliches zu tun, aber ich finde die Phase in deinem Leben eigentlich sehr interessant. Gerade optisch.
Die kommt ja auch ungefähr gerade mit der Zeit zusammen, wo ich U23 Bundesliga gefahren bin. Ich sag noch schnell, das Einzige, ich bin glaube ich nur 2 gefahren, aber 1 bin ich wirklich ins Ziel gekommen, da bin ich auch mit dem Hauptfeld ins Ziel gekommen, am Henninger Turm. Das lag aber nur daran, dass es gab, glaube ich, so eine, und ich glaube, dass Arthur oder Linus haben gewonnen. Weil die sind ja tatsächlich ungefähr mein Jahrgang.
Ja.
Linus auf jeden Fall.
Ich glaube, Linus musste da gewonnen haben, ja.
Ja. Der ist wahrscheinlich schon mal vorne rausgefahren oder so. Der kam bestimmt solo an, aber kurz bevor wir wieder, es waren 20, 30 Leute Spitzengruppe und kurz bevor wir wieder in die Stadt gefahren sind, mussten die an der Bahnschranke halten und ich war so in dem 80-Mann-Feld danach und bin da wieder reingefahren und bin dann Hauptfeld angekommen. Ja, das war glaube ich dann so wahrscheinlich mein bestes Rennen, muss man sagen.
Größter Erfolg.
Größter Erfolg, ja.
Aber wie bist du dann von da aus, also du hast ja irgendwann, hast ja gemerkt, Profi wird nix.
Ja, und das wusste ich glücklicherweise relativ schnell.
So, aber da hast du ja angefangen, Physiotherapie zu lernen. Ausbildung.
Ich habe, Vorsicht, das ist auch eine Radsportgeschichte, weil das war noch, es war schon so eine heiße Phase, diese U23. Also ich wusste, ich werde definitiv kein Profi, aber ich war extrem motiviert.
Hast du gedacht, du kannst Profi werden an irgendeinem Punkt?
Nein, okay. Nein. Ich sage ja immer glücklicherweise nicht, weil ich kannte zu der Zeit viele Leute, die dachten, sie könnten Profi werden. Und ich und alle anderen Leute wussten aber, es wird nicht so. Und die haben sich wirklich ja, also ihr kennt diese armen Seelen ja teilweise wahrscheinlich auch, die dann irgendwo in der Welt für irgendwelche KT-Teams gefahren sind, das aber alles selber bezahlt haben, teilweise noch Geld mitgebracht haben, um irgendeinen Profivertrag zu haben. Naja, ich wusste, es wird nichts und hatte einfach Spaß an dem, was ich da gemacht habe. Und was wollte ich jetzt erzählen? Ah ja, mein erstes Studium war Ernährungswissenschaften. Also Abi gemacht, Zivi gemacht und dann nach Gießen mit einem meiner Teamkollegen Ernährungswissenschaften studieren. Und das Erste, was wir festgestellt haben, wir haben uns zusammen eine WG genommen dann, also eine Wohnung gesucht. Und das Erste, was wir festgestellt haben nach 1 bis 2 Monaten war, dieses Studium ist nichts für uns. Wir werden hier nicht alt. Und ab da haben wir einfach ein halbes Jahr Profi gemacht. BAföG, Kindergeld, jeden Tag 5 bis 6 Stunden Training. Und das war damals die Zeit, wo Low Carb in war.
Oh, also war auch eine günstige Zeit für dich.
Es war eine günstige Zeit. Ich glaube, ich hatte teilweise unter 60 Kilo. Ich glaube, ich habe jetzt so 66 Kilo immer so steady. Ich hatte einen Puls im Training wahrscheinlich von 110 maximal. Also wir haben, also mein Mitbewohner, der war nämlich noch viel heftiger. Wir haben wirklich jeder ein Kilo Magerquark am Tag gegessen, nach dem Training nur Gemüse gekocht und so. Das war, man kann es keinem mehr erzählen.
Also aber hatten wir es schon mal diese Low-Carb-Phase? Haben wir schon mal besprochen?
Ich weiß es nicht, aber das müsst ihr ja auch mitgemacht haben, oder?
Ja, natürlich. Das ist so im Nachhinein das Bekloppteste, was, also wenn du wirklich drüber nachdenkst, dass eigentlich damals alle gedacht haben, das ist voll genial, nichts zu essen.
Also ich fahre heute doppelt so schnell wie damals.
Ja, alle, sieht man ja im Fernsehen.
Aber das sind auch so Sachen, die Leute eigentlich vielleicht, die Radsport gucken, gar nicht auf dem Schirm haben. Warum Radsport heute schneller ist. So. Das hat man damals gemacht. Man hat einfach.
Ja, weißt du, das ist noch gar nicht so lange her, ne? Also wir reden jetzt hier von vielleicht so vor 5, 6 Jahren, war das ja auch noch so ein Ding.
Ja, gut. Also bei mir ist das ja so, dieses erste Studium habe ich gemacht 2005.
Ja, aber ich will nur sagen, der Trend ist jetzt nicht gerade 20 Jahre her, sondern
es gab dann nochmal so nachgelagert, genau. Ja, das sind auf jeden Fall noch auch lustige Erinnerungen an diese WG. Es war Winter in Gießen. Gießen ist nicht schön, Umland auch nicht, meiner Meinung nach. Vielleicht gibt es hier Leute, die das anders sehen, aber es war saukalt. Wir haben keine Kohlehydrate gegessen. Uns ging's sehr schlecht und wir sind nur Rad gefahren. Ja. Und dann habe ich angefangen, Physio zu studieren. Das war halt dann so quasi 1,5 Semester später. Und dann hat auch so meine Köln-Phase angefangen und nicht viel später habe ich Andi kennengelernt.
Nice.
Du weißt jetzt immerhin, dass ich auch mal Lizenzrennen gefahren bin.
Ja, das ist was Neues. Ja. Aber ich möchte trotzdem noch mal die Fotos sehen irgendwann. Vielleicht
ich kram dir die mal raus auf jeden Fall.
Vielleicht du digitalisieren. Auch die Fotos aus eurer, wie hieß das, Dragon Ball Zeit.
Es hat ja nichts mit Dragon Ball zu tun.
Ja gut, aber die Frisuren waren auf jeden Fall ähnlich.
Ich zeige dieses Bild immer, wenn ich persönliche Zuschriften dazu bekomme. Ihr könnt es ja mal probieren.
Gibt's MySpace noch?
Da haben wir einen Experten hier sitzen, das gibt's noch, aber die haben einfach die Server nicht, die bezahlen die Server nicht mehr, deswegen kannst du dich da eigentlich nicht mehr einloggen.
Aber kann man jetzt nicht Bastian Marx MySpace oder Fonsi MySpace und dann findet man das vielleicht?
Ich glaube nicht.
Also es war eine wilde Emo-Phase von euch beiden, kann man sagen. Die Cobra, ah ja, stimmt, die Cobra.
Ja, stimmt.
Willst du den Hintergrund mal erklären, Karl?
Cobra und der Obi-Wolf.
Ja.
Wir hatten eine gute Zeit.
Habe ich gehört, ja.
Es überschneidet sich auf jeden Fall komplett auch. Also ich bin Rad gefahren, aber ich hatte auch noch Spaß nebenher.
Ja, wir auch, wie wir eben gehört haben. Ja.
Aber die, die schlecht waren und Profi werden wollten, ich glaube die nicht. Gut, kommen wir zu...
Jo,
keine Ahnung. Mich interessiert es wirklich. Also wirklich so dieses, ich habe gar keine Vorstellung von diesem 1980er Jahre Rostock. Wie war es da so?
Legendär auf jeden Fall. Nee, genau, ich komme aus Rostock, habe beim PSV Rostock angefangen. Ich weiß nicht, die meisten kennen den Verein wahrscheinlich nicht, aber da kommt so André Kuiper her. Berühmtest ist sicherlich Jan Ulrich, Erik Baumann. Ich glaube, zur damaligen Zeit 5 oder 6 Sportler, die alle bei Telekom oder T-Mobile gefahren sind, kamen aus dem Verein. Ich war so der Letzte, der Profi geworden ist. Mittlerweile ist es eher so bahnorientiert, glaube ich. Auf jeden Fall, genau, da habe ich angefangen mit 13 oder 14, habe aber die Jahre zuvor alle Sportarten, die es eigentlich gibt, ausprobiert.
Ja, ich will so ein bisschen was von davor auch hören.
Ja, genau. Also meine Familie war sportlich, ist immer noch sportlich. Meine Schwester Sarah, die auch hier ist, war eine sehr gute Schwimmerin. Das heißt, ich habe Schwimmen irgendwann auch mal probiert.
Sie freut sich. Sie sitzt von dir aus hinter der Säule, aber sie lacht.
Ja, ich. Und da ist halt auf jeden Fall das Witzige auch, dass ich war technisch schlecht. Ich konnte nicht lange Luft anhalten. Und ich hatte Angst davor, dass mir die Brille runterfliegt beim Reinspringen. Was auch jedes Mal passiert ist, weil ich meinen Kopf so weird gehalten habe. Das heißt, bei Wettkämpfen war ich einfach, ja, unterperformt. Also halt wirklich immer hinten. Von daher, das Kapitel habe ich relativ schnell abgehakt. Habe dann irgendwann auch mal, ich habe Ringen gemacht ganz früh.
Aber wie ist das dann so in Ostdeutschland gewesen mit Kindern und Sport? Wurdest du so irgendwie ausgesucht irgendwo? Aber man hat schon irgendwie Trainer gehabt, die sowas...
Also die Mauer ist gefallen, da war ich 4, oder? Ne?
Also ich meine jetzt gar nicht mit Performance Enhancement, sondern so, da waren doch, also im Sport, in Vereinen in Ostdeutschland waren doch eher so Leute, die was davon verstanden, oder?
Ja, also keine Ahnung, also für mich war das alles normal. Aber ja, man hat auf jeden Fall schon gemerkt, dass alles so ein bisschen Performance-driven ist, so das ganze Umfeld. Wenn du irgendeinem Verein kommst, war auf jeden Fall schon eine gewisse Struktur immer da, wo ich jetzt auch im Nachhinein sagen muss, dass es sicherlich viele negative Sachen gab, die in der DDR gemacht wurden, aber auch sehr viel Positives, wie mit Kindern gearbeitet wurde. Es kam auch extrem oft auf die Leute an, auf die Coaches, auf die Trainer. Wenn du einen Trainer hast, der auch ein bisschen Empathie hatte, dann war dieses System eigentlich jetzt, so wie wir es dann hatten in den 90ern, fand ich jetzt im Nachhinein gar nicht so schlecht. Ich habe von dieser ganzen DDR-Sache nichts mitbekommen. Ich habe natürlich so Geschichten gehört, gerade von meiner Mutter, die auch Leistungsschwimmerin war und die dann aber aufgehört hat, als es darum ging, halt, dass wir jetzt mal diese Pillen probieren sollten. Zum Glück ist sie ja frühzeitig raus, weil einige Kolleginnen von ihr, die haben probiert oder haben mitgemacht, wusste ja keiner, was es ist. Und das hat man denen im Nachhinein auch angesehen. Und von daher bin ich da happy, dass sie ja die richtige Entscheidung getroffen hat, frühzeitig. Genau, von daher war immer so Sport, so ein Ding bei uns in der Familie. Ich habe, wie gesagt, alles gemacht, mit Ringen angefangen, Schwimmen, Triathlon, da war ich sogar gar nicht so schlecht. Da war ich sogar irgendwann in der Triathlon-Zeitschrift als hoffnungsvolles Talent erwähnt. Mit irgendwie so 14 oder 15. Ich habe Fußball gespielt bei Hansa Rostock.
Krass, wie Lance Armstrong.
Ja, kommt auch vom Triathlon. Ich habe aber noch 2 Eier. Und
Bei Hansa Rostock hast du Fußball gespielt?
Ja, und ich war wirklich irgendwann, also erstmal irgendwo bei Lichtenhagen oder so. Ich weiß, ich habe so ganz viel von damals verdrängt, weil da so viel auch passiert ist. Und ich glaube, ich habe bei anderen Vereinen gespielt, am Ende bei Hansa Rostock und war wirklich so vom Sturm, bin ich einmal komplett durchgereicht worden, bis ich irgendwann im Tor stand. Weil ich war nicht so talentiert mit dem Ball halt, ne? Also ich war zwar schnell, aber ich konnte halt...
Ja, du warst da.
Ich war da, genau. Und irgendwann stand ich halt im Tor. Ich glaube, bis D-Jugend habe ich gespielt. Ich weiß nicht, wie alt meine D-Jugend ist, Andi. Du kennst ein bisschen aus mit Fußball. Wie alt ist meine D-Jugend? 12?
Ja, ja, würde ich jetzt auch sagen.
Genau, da habe ich irgendwann das auch abgeschlossen. Ich glaube, Leichtathletik. Also bei uns war es normal, ganz viele Sportarten zu machen, ganz viel auszuprobieren. Ich bin irgendwann beim Radfahren gelandet, einfach aus dem Grund, weil ich die Technik geil fand, weil wie Andi auch schon so an Rädern rumgeschraubt. Ich habe tatsächlich versucht, irgendwas reinzubohren und irgendwie leichter zu machen, so Mountainbike halt irgendwie zu tunen. Hinten bei uns auf Hinterhof immer über Kreisverkehr rumrennen gefahren. Hab mich dann irgendwann beim PSV Rostock angemeldet, das war aber noch vor der Ulle-Zeit. Das war...
Nee, das klingt so, als hättest du das alles in Eigenregie gemacht. Also, wie waren deine Eltern da hinterher? Haben die dich da gefördert?
Ja, also meine Mutter hat schon, die hat uns halt machen lassen. Also meine Geschwister waren, ich habe ja 3 Geschwister, wir haben alle immer Sport gemacht. Es war halt normal, immer irgendwas zu machen. Also deswegen, wenn du es halt was anderes ausprobieren wolltest, hast du es halt gemacht. Also es war, ich habe auch mal geboxt. Geil. Und auch da Ich bin halt ein Schisser. Ich bin halt im Ring immer weggelaufen. Wir haben in der Schule so Schulboxen gehabt.
Wie alt warst du da?
Ja, es war halt in der Schule. Das war ja auch so wahrscheinlich so Fußballzeit. Wirklich dann immer halt.
Ja, aber so 12 oder was? Oder?
Ja, genau, halt so mit diesem Schoner auf und dann halt wirklich immer weggelaufen.
12 Kinder gegeneinander kämpfen lassen.
Also Schulboxen war bei uns nur im Schulhof.
Naja, bei uns hat man Handschuhe gegeben und einen Ring. Genau, also wie gesagt, viel ausprobiert und dann irgendwann beim PSV angefangen. Und bei uns, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, Andi, bei uns musste man Tests machen, um aufgenommen zu werden. Wir mussten Athletiktests machen, also irgendwie 100 Meter in einer gewissen Zeit laufen und ich glaube dann auch so und so viel Kilometer in einer gewissen Zeit auf der Bahn über 3000 oder 2000 Meter eine gewisse Zeit fahren. Ich habe alles geschafft bis auf der Bahn. Ich glaube, das war knapp. Und das war übrigens auch so ein Regime, was so ein bisschen schon mal zeigt. Also es wurde halt selbst in den 90ern halt immer noch so geguckt, du musstest ein gewisses Leistungsniveau haben, um aufgenommen zu werden, eine gewisse Fitness. Und wir haben halt auch jeden Winter, fand ich das schon geil, immer Ausgleichstraining gemacht. Also wir sind wahrscheinlich 60% haben wir nicht Radsport gemacht. Fußball, Laufen, Crosstraining, auch viel so irgendwie ja, so kleines Krafttraining gemacht. Und war eigentlich so im Nachhinein, muss ich sagen, schon ziemlich cool. Wir haben auch alle Sport angemacht, Mountainbike, Cross, Bahn, mussten wir alles fahren. Auf der Bahn haben Andi und ich, glaube ich, uns auch mehr oder weniger, zumindest mir ist in Erinnerung, so richtig kennengelernt. Bei irgendeinem Sichtungsrennen oder Deutschen Meisterschaft in der U17, irgendwo bei euch unten im Westen, wo es für uns hin weit war. Kannst dich wahrscheinlich mit erinnern. Du warst einer der Favoriten. Oder du warst schon gut, ja. Bin ich mir ziemlich sicher, dass du das warst. Ja.
Aber dann müsste ich ja, ich wäre dann im jungen Jahrgang gewesen.
Du warst auch Junior.
Da bin ich, glaube ich, noch gar nicht auf der Bahn gefahren.
Junior bist du noch nicht auf der Bahn gefahren?
Junioren, ja.
Ja. Da muss ich Junioren gewesen sein, aber das weiß ich auf jeden Fall noch. Das ist irgendeine, ich glaube, Madison-Deutsche oder sowas war das. Da bin ich, weiß ich mich noch, wie ich mit meinem Partner gestürzt bin im Finale.
Boah. Nee, kann ich mich nicht. Also ich dachte, wir hätten uns erst mal getroffen bei der Juniorenrundfahrt in Frankfurt. Da war übrigens Philipp auch mit dabei.
Nee, Frankfurt. Wo wir in der Jugendherberge gepennt haben, alle in einem Zimmer als Nationalmannschaft.
Ja, da mussten wir alle Müsli mitbringen.
Ja. Ja, genau.
Das sind die Geschichten, die ich hören wollte.
Ja, was steht heute beim BDR immer noch drauf? Pumpernickel, Müsli. Roger, du kriegst immer noch einen. Roger,
nur einen Blick.
Ich werde Tupperdose, ja. Das ist halt echt krass. Das stand halt zu jedem Rennen halt wirklich drauf. Ja, was? Lizenz? Wirklich Pumpernickel? Müsli?
Ja, Tupperdose. Das war die Liste, die ihr bekommen habt, zum Mitbringen.
Ja, ja, da steht halt drauf. Bring deine Lizenz mit funktionsfähiges Fahrrad oder irgend sowas. Steht der Treffpunkt da drauf. Da hast du einen Brief bekommen, früher auch. Ja, also, war ja so pre-Internet. Und ja. Und ich glaube, bis vor ein paar Jahren stand das zum Teil immer noch so drauf, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall, genau, beim PSV Rostock angefangen, echt schlecht gewesen. Also irgendwann so schlecht, dass Peter Sager, der auch irgendwie einigen wahrscheinlich bekannt ist, so als Ulle-Trainer, ist zumindest durch viele Fernsehformate auch gegangen. Meinst du mir, dass ich aufhören soll? Hat mir geraten, dass ich auch aufhören soll, weil ich zu schlecht bin.
Kannst du dich noch an Wortlaut erinnern?
Nee, nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, aber es war mehr oder weniger so, ja, ich bin halt nicht gut genug. Ich bin halt auch kaum zum Training gegangen. Ich war in der Schule faul und ich hatte keinen Bock auf Training. So, ich bin halt irgendwann einfach erst dann mehr zum Sport gegangen, als ich halt dann Freunde hatte in dem Verein. Aber ich weiß nicht, es war wahrscheinlich dann bei dir auch so, ne? Dass so halt so Freunde schon ein wichtiger Faktor waren, um zum Training zu gehen. Zumindest war das bei mir so in den Anfangsjahren.
Das ist ja auch lustig.
Nee, ich wollte eigentlich nur besser werden, um Radrennen zu fahren.
Um besser als die anderen zu sein.
Ja, aber ich war ja auch wirklich schon fast so groß wie heute damals. Dann war das nicht so schwer, der Einstieg. Also ich war schon körperlich in den jungen Jahren auf jeden Fall relativ weit. Und da hatte ich einen ganz guten Einstand.
Ja, ich nicht. genau, ja. Bin halt durch die Ranks und dann eigentlich, aber in der Jugend. Also ich habe als Schüler so einen Crosslauf, den ganzen Kram gemacht, was bei uns auch im Osten normal war. Ich weiß nicht, ob das im Westen auch so war. Da durftest du ja erst ab einem bestimmten Alter wirklich Radrennen fahren und vorher musstest du halt Läufe machen. Und genau in der U15 war ich dann mal eine Medaille bei einer deutschen Meisterschaft auf der Straße geholt und dann fing es eigentlich an, dass ich Bock gekriegt habe. habe auch angefangen, Radrennen zu gewinnen. Ja, und dann irgendwann wird man halt Radprofi, ne? Auf dem Weg dann irgendwie, ja.
Wenn man Radrennen gewinnt.
Auf dem Weg zum Gravel-Profi wird man mal Radprofi zwischen.
Das, genau. Das ist definitiv was, was ich mit dir noch besprechen will.
Ja, aber da ist noch eine Sache, also mich fragen Leute auch immer so, was ich irgendwie gelernt habe. Also ich habe nie was gelernt. Weil, also ich habe einmal eine Garten, wie heißt das? Gartenlandschaftsbau Ausbildung angefangen. War aber nach 2 Jahren auch froh, dass der Betrieb pleite gegangen ist.
Wegen dir.
Weil ich dann einen Grund hatte, das nicht weiterzumachen. Weil das hört sich irgendwie so romantisch an.
Erzähl bitte mal. Hast du so Teiche ausgehoben sowas? Oder?
Ja, genau. Also es gibt Leute, die machen die schöne Arbeit, die gestalterische. Und dann gibt es so Leute wie mich, die halt Ausbildung machen, die einfach nur
Rollrasen,
Klinkersteine und Rollrasen durch die Gegend schleppen. Also wirklich nur schleppen den ganzen Tag. Von morgens um 5 bis 15 Uhr oder so. Ich hab nicht einmal irgendwas Schönes gemacht. Also ich habe in der Berufsschule musstest du alle Pflanzen lernen, lateinischen Namen, pipapo. Hast du nicht gebraucht und musstest nur wissen, ob das der Kopfsteinpflaster ist oder der, weißt du, weil mehr hast du halt eh nicht getan.
Und die halt tragen können.
Das war echt ein Knochenjob, aber...
Geil, das wusste ich nicht von dir.
Was ist denn da noch hängen geblieben von der Pflanzenkunde?
Na, nix.
Schade eigentlich. Ich dachte, du kannst jetzt hier so ein bisschen raushauen.
Nee, ich war ja schon so nicht fleißig in der Schule, das wurde dann nicht besser in der Berufsschule. Aber... Weil ich hab's ja ab und zu mal, dass ich mal so durchklinge, dass ich ja wichtig finde, dass man so einen gewissen harten Weg haben nicht muss, aber das halt, glaube ich, nicht schadet, auf dem Weg zum Profi sein. Also für eine lange Profikarriere. Und da bin ich auf jeden Fall froh, dass ich durch die 2 Jahre gehen musste, auch wenn sie halt echt keinen Spaß gemacht haben. Aber morgens um 5 auf dem Bau stehen im Sommer, oder auch im Winter, ist halt nicht so geil. Und dann noch trainieren nach mit Licht, aber war auf jeden Fall im Nachhinein ganz gut.
Ja, bei dir dachte ich mir so, es hören ja jetzt doch echt ein paar Leute diesen Podcast und die kennen dich dann auch jetzt so lang schon und die wissen auf jeden Fall, was du seitdem machst. Und dann ist hier so Paul Voss, der war mal Profi und der hat irgendwie Tracker gewonnen und bei Unbound auf dem Podium, oder?
Nee, war ich nicht.
Nein. Vierter warst du, glaube ich, oder?
Nee, war ich auch nicht, nein.
Was war beste Platzierung?
Brauchen wir nicht drüber reden, aber okay. Also Unbound einfach außen vor.
Also. Alles klar. Alles klar. Irgendwie hatte ich das, na gut.
Nee, schön, du kannst gerne überall rum erzählen, wenn ich dabei bin.
Ja, also erfolgreicher Gravel-Profi und so. Aber jetzt, ich glaube, was den wenigsten Leuten wirklich ein Begriff ist, ist, was du in deiner Radprofi-Karriere auch gerissen hast. Weil 2, 3 Sachen waren schon nicht schlecht. Mach mal Teams und so, die besten Erlebnisse aus deiner Straßenprofi-Karriere.
Also wenn man einfach nur von den Jahren redet, wo es auch wirklich richtig Spaß gemacht hat. Und der Unterschied zwischen Andi und mir, da ist auf jeden Fall, dass mir... das Training wahrscheinlich mittlerweile mehr Spaß macht als das Radrennfahren.
Ja, du bist schon richtig ehrgeizig geworden dann auch, oder?
Ja, also es macht mir nicht mehr Spaß, aber für mich ist das Training genauso wichtig und genauso viel Spaß wie Radrennfahren. Wenn ich jetzt einfach so talentiert wäre, dass ich nicht mehr richtig trainieren müsste, weiß nicht, da wird mir irgendwas fehlen. Ja, ich bin halt, keine Ahnung, wie vorhin schon erwähnt, hatte ich das Glück, dass ich eigentlich ab meinem 2. Jahr in der U23 ein bisschen Kohle verdient habe mit dem Radfahren, so, in den KT-Teams. Und dann ab der La Monta-Zeit, was das 3. und 4. Jahr in der U23 war.
Was war das erste, wo du Kohle verdient hast? Welches
Team? Bei Heinz von Heiden. Und
stimmt, auch noch ein Begriff.
Ja, genau. Und bin dann bei La Monta gefahren. Das war zur damaligen Zeit eigentlich das beste deutsche Kontinentalteam. Wir sind nur im Ausland gewesen. Es war auch von der Infrastruktur war das einfach ultra professionell. Wir hatten zum Teil 2 Physios mit einer festen Mechaniker, wir hatten einen kleinen Mini-LKW. Und da wurde halt sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir halt als Athleten gut versorgt sind. Auf jeden Fall, das waren echt ein paar gute Jahre und bin dann halt Profi geworden bei Mildam. Bin da 2 Jahre gefahren. Die Jahre waren halt echt hart. Das war noch so die Zeit, wo es darum ging, jungen Rennfahrern zu zeigen, wie hart das Leben ist als Radprofi. Also im Training halt, ne, nichts trinken, nichts essen. Immer so, die Profis neben dir versuchen mit dir eine halbe Stunde Führung zu fahren und immer so eine halbe Radlänge vor dir und irgendwann hast du halt auch Schnauze voll und versuchst halt gegenzuhalten, dann bist du halt aber auch kaputt nach dem einen Tag. Das war auf jeden Fall eine harte Zeit und da hatte man halt auch damals noch gar keine Sensibilität für so Psyche von Sportlern, wie man mit denen umgeht, so wie man die richtig behandelt, wie man so gewisse Sachen steuert. Ja, da hatte ich 1, 2 gute Ergebnisse. Gerade in meinem 2. Jahr hat er Zeit von bei Caledonien-Rundfahrt gewonnen, damals vor Klöden und Leipheimer. wenn die zur damaligen Zeit halt gute Rennfahrer waren. Bin auch ein paar Mal aufs Podium gefahren bei der Katalonien-Rundfahrt dann auch in dem Jahr. Ja, und war eigentlich auf so einen Sprung, einen soliden Vertrag zu unterschreiben. Oder zwei Teams waren zur Auswahl. Und dann ist bei diesen Teams aber so ein bisschen was in die Binsen gegangen. Und dass ich halt dann Ende des Jahres, das war damals 2010, so ohne Team da stand, wo eigentlich so schon dachte, meine Karriere ist das erste Mal vorbei.
Du warst aber noch bei La Monta? Oder?
Nee, das war Milram schon.
Milram,
ja. Genau. Also die Milram-Zeit war wirklich keine gute Zeit. Ich glaube, Gerald war ja mein Teamkollege, Arthur, Linus, Fabian Wegmann. Also so im Nachhinein einfach schon sehr gute Rennfahrer. Aber ich glaube, da kann keiner aus der Zeit rausgehen und sagen, die war richtig gut. Also das glaube ich alle eher negativ behaftet. Genau, bin dann nach England gegangen für 2 Jahre zu einem kleinen Conti-Team, zu Endura Racing. Was sich aber rausgestellt hat, erstmal haben die mehr gezahlt als die World Tour Teams. Also sie haben mega gute Gehälter gezahlt an uns alle ehemalige World Tour Profis. Sie haben einige verpflichtet. Das Interessante ist auch, wir hatten damals, es war so ein Team, du bist da hingekommen und es war Chaos wie heute hier so ein bisschen. Ja, also es ist so, du planst alles, aber ganz viel geht dann schief, weißt du? Ja. So, das ist ja heute auch von der anderen, also es ist nicht unsere Schuld, sondern es ist einfach kaputte Technik. Und das war da auch so. Alles so top organisiert, aber kommst du hin, wir hatten halt als Teamfahrzeug eine alte Mercedes E-Klasse, die allererste Mercedes E-Klasse. Und das war 2012, also die war damals schon alt. Ja, heute ist das cool, aber es war halt einfach alt, mit so einem Dachgarten drauf, einem Ersatzrad und sind dann halt Tour de Mediterran gefahren, Haute Var, also die ganzen großen Frühjahrsrennen in Frankreich. Und sahen halt aus wie die letzten Amateure, hatten aber alle gutes Gehalt, hatten immer die besten Flüge zu rennen, konnten immer ein Taxi nehmen von zu Hause zum Airport. Die haben immer ausreichend Essen gekauft, also die haben halt auch die richtigen Sachen Wert gelegt. Mhm. War die 2 Jahre da waren mega gut, die 2 Jahre da bei denen, daraus ist dann halt in das Team NetApp Endura entstanden, im Nachhinein, was ja heute Red Bull Bora Hansgrohe ist. Da bin ich dann rübergegangen, war dann ein paar Jahre im Team von Ralf Denk, ja, und hab da auch ein paar gute Jahre gehabt, aber ja, bin dann halt irgendwann 2016 das erste Mal zurückgetreten vom Radsport,
ja. Und Comeback gemacht, ja. Dann noch zwischendrin, aber eigentlich zwischen 2016 und 2018, wo wir angefangen haben, ist ja nicht viel Zeit vergangen, noch Paul Voss Development Team gemacht.
Das war schon während der...
Da haben wir schon einen Podcast gemacht auch, ne?
Ja, das war sogar schon noch während meiner Zeit bei Bora. Hatte ich das Team schon. Mein kleiner Bruder, der da hinten sitzt, und der Joey, ganz hinten in der Ecke, die sind da auch in dem Team gefahren. Der Joey war dann irgendwann wahrscheinlich, glaube ich, auch der jüngste sportliche Leiter im ganzen Junioren, in der ganzen Juniorenszene mit 18 gerade Führerschein gemacht und ist dann mit dem Auto von Berlin nach Südfrankreich gefahren mit haufenweisen Teenagern und mit meiner Schwester natürlich. Ja, von daher, das Team hatte ich auch für 3 Jahre, glaube ich. Und ja.
Wie bist du da drauf gekommen?
Ja, ich bin darauf gekommen, weil zu dem damaligen Zeitpunkt war die Situation im Berliner Radsportverband kompliziert, sagen wir es mal so.
Nicht wie heute.
Ich kann mir kein Urteil bilden über die heutige Situation in Berlin. Zu damaligen Zeitpunkt war es schwierig, gerade für Nachwuchsfahrer, die ein bisschen quergeschossen haben. Ja, also ich habe mich da einfach so ein bisschen gesehen, so Leuten halt, wollte ich halt eine Plattform geben, die jetzt nicht unbedingt in dem System funktionieren. Andi ist ja auch nicht durchs System gegangen, was manchmal auch nicht schlecht ist.
Die jetzt nicht unbedingt Pumpernickel eingepackt haben.
Richtig, genau. Und das Team habe ich ein paar Jahre gemacht, habe da wirklich die ganze Kohle, die ich erspart hatte, habe ich da versenkt, über 3 Jahre. Und war dann nach den 3 Jahren, musste halt auch einen Mietzuschuss beantragen, weil einfach wirklich alles weg war, alles mit da reingesteckt. Und ich habe halt immer irgendwie gehofft, dass so ein bisschen Kohle bei rumkommt. Mhm. Aber ja, Junioren-Team ist nicht so das Businessmodell, habe ich gelernt. genau, ja, das habe ich gemacht, ja. Bis ich dann irgendwann mal beim Fernsehen auch dann kommentiert habe und dann haben wir halt Besenwagen angefangen,
ja. Ja, das war nicht schlecht, grundsätzlich. Ja, wir haben irgendwie noch gesagt, jetzt könnte sich noch jeder eine Geschichte überlegen. Außerhalb des Radsports, in unserem Leben im Radsport, die irgendwie cool war für uns oder wo, keine Ahnung, die eine besondere Erinnerung ist. Und hast du was? Sonst musst du dein bestes Rennen erzählen, was wir eben schon im Auto hatten.
Ja, was jetzt so im Nachhinein eigentlich am meisten hängen bleibt, ist, glaube ich, so, dass man echt viel rumgekommen ist, ne? Also so die sportliche Leistung ist mit ein bisschen Abstand auch echt unwichtig geworden, so für mich zumindest. Also ich, da waren auch schon hier und da mal ein paar coole Erfolge dabei, aber wenn man das so heute oder so versucht ins heutige Leben zu übersetzen, dann denkt man sich, ja okay, es war halt auch nur ein Radrennen. Aber man kam doch schon sehr viel rum. Ich meine, ich bin auch ein paar Jahre für ein südafrikanisches Team gefahren. Da hatte ich halt Teamkollegen aus ja, afrikanischen Ländern, Ruanda, Äthiopien, Eritrea. Das sind natürlich ja coole Erfahrungen gewesen, solche Leute kennenzulernen, mit denen zusammenzufahren und überhaupt, wo man auch überall rumgekommen ist. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt, wenn ich einen normalen Karriereweg gegangen wäre, der nichts mit Sport zu tun gehabt hat, wäre ich niemals so viel rumgekommen. Also das war schon cool. Und ich glaube, das Erlebnis, was da auf jeden Fall so raussticht, ist, ich bin mal an die Grenze zu Nordkorea gefahren mit dem Fahrrad. Also so wirklich, da war ein Rennen in Südkorea, was wir gefahren sind. Auch eine ganz witzige Geschichte. Das war von dem Arthur, dem Kumpel damals, Nachbar. Der war Korrespondent für die größte Tageszeitung in Südkorea. Und der hat uns gefragt, ob wir nicht Bock hätten, da mitzufahren. Und zum Jubiläum dieser Rundfahrt haben die sich gedacht, ja, wir fahren mal in diese Militärzone rein.
Mit welchem Team seid ihr dahin gefahren?
Am Ende sind wir als Nationalmannschaft gestartet. Also wir haben dann, Simon Geschke war noch dabei, den haben wir noch gefragt. Ich krieg die Truppe nicht mehr so ganz aber zusammen.
Das Rennen ist in die Militärzone gefahren.
Genau, weil die sagen, ja, da ist ja jetzt auch schon lange nichts mehr passiert, da können wir jetzt mal rein. Und ich kam einen Tag später an, weil ich hatte noch damals Teamtreffen mit Quickstep, bin dann ja nachgeflogen und kam wirklich mitten in der Nacht vor der ersten Etappe an. Und das Einzige, was mir die mir noch so mit auf den Weg gegeben haben zum Start, ach so, übrigens gestern im Meeting meinten die, bloß keine Flaschen so in die Wildnis schmeißen, weil da ist alles vermint. So, ne? Also da müssen wir aufpassen. Und ja, wir sind noch so ein bisschen außerhalb von dieser Zone gestartet und irgendwann halt da rein. Und als du reinfuhrst, bist du halt auch hier an so zwei, also ging die Straße wie jetzt hier so an so zwei fetten Säulen vorbei. Und dann lagen echt noch so die Dynamitstangen drin, dass wenn jetzt, weiß ich nicht, die Nordkoreaner gekommen wären, hätten die Dinger halt gesprengt und dann wären es Straßensperren gewesen. So dann da rein und dann da wirklich, ne, volles Programm. Die haben da, ja, mit dem Panzer sind die da noch rumgefahren und haben da marschiert und ja, das war dann erstmal schon so total komisch, da lang zu fahren. Und irgendwann hat sich dann das Feld auch gut geteilt, weil war jetzt nicht unbedingt flach da, die Region. Und dann sind wir wirklich bis an die Grenze, an den Grenzstreifen zu Nordkorea gefahren und dann ja fährst du da lang und die liegen rechts neben dir im Graben, wirklich im Schützengraben mit dem Gewehr im Anschlag und gucken nach Nordkorea rüber und du fährst so hinter denen vorbei, ein Radrennen, also das war auf jeden Fall...
geil, dass du das auch wahrgenommen hast, so.
Ja gut, oder wir waren...
Wie ging's den anderen da in diesem
extrem
Feld?
Extrem weit abgehängt damals schon, das war so okay. Mitten in der Off-Season.
Ja, aber ich glaube, wir waren so einen Zaun lang fest, kriegt man ja. Das schon mit, oder? Also.
Der uns dahin eingeladen hat, der meinte auch so, ist gar kein Problem, ist alles flach und so, ne? Und dieses Rennen, Tour de Seoul, das ist normalerweise im Stadtgebiet und es ist wirklich nur so Rundstreckenrennen. Aber da dachten die sich eben, ja komm, 25-jähriges Jubiläum, wir fahren einmal an die Grenze und wieder zurück, so ungefähr. Und das hatte schon auf jeden Fall ein paar Höhenmeter. Also ich glaube, die erste Etappe war direkt die schwerste. Und da war auch noch ein deutscher, damals ja World-Tour-Fahrer, mit dabei, Björn Schröder, damals auch für Team Milram gefahren und der hat noch versucht ein bisschen mitzuhalten in der Spitzengruppe und als wir dann irgendwann mit dem Gruppetto da so eine Spitzkehre den Berg rauf kamen, da lag er alle Viere vor sich gestreckt mitten auf der Straße, hatte Krämpfe und hat sich damals völlig übernommen. Der Einzige, der da glaube ich von uns noch ganz gut mitgefahren ist, war Simon Geschke, der ist da glaube ich am Ende auch noch so in die Top Ten gefahren. Aber das war ein Erlebnis auf jeden Fall.
Aber wo wir jetzt gerade so sind, hat gar nichts damit zu tun. Was hättest du eigentlich gemacht, wenn du jetzt nicht Radprofi geworden wärst?
Ja, Das ist eine gute Frage. Also für mich stand das eigentlich nie außer Frage, dass ich Radprofi werde tatsächlich. Also es war irgendwie so mit 12 dann schon in meinem Kopf drin und ich habe nie über was anderes nachgedacht. Sehr zum Unmut meiner Familie. Also meine Eltern waren auch gar nicht dafür, dass ich den Weg einschlage.
Aber meine ist oft so, ne?
Mutter war so sehr dagegen auch. Und ja, von zu Hause gab es dann eigentlich nur noch so die Bedingung, mach die Schule zu Ende. Das habe ich dann irgendwie geschafft. Und ja, bin dann auch tatsächlich Radprofi geworden und habe dann erst so überlegt, okay, was machst du denn vielleicht mal danach? Und da habe ich damals schon gedacht, okay, vielleicht so im Nachwuchs arbeiten, das wäre mal so, das kann ich mir gut vorstellen, also damals dann schon. Und da bin ich ja dann mit einem kleinen Umweg gelandet. Also habe dann nach meiner aktiven Karriere ja auch irgendwann in einem U23-Team eben wieder angefangen, so ein bisschen nachzuhelfen und ja, kam dann eher durch Zufall dazu, einen Fahrer in die Profis zu vermitteln und macht das ja jetzt hauptberuflich sozusagen.
Ich hab eigentlich keine Geschichte.
Kannst du jetzt noch was ausdenken? Ich erzähl was.
Ja, okay.
Das ist eigentlich ein guter Übergang, weil meine Geschichte ist, einen Fahrer in die Profis vermitteln. Und da hast du gerade aufgehört. Und es ist auch relativ so ein bisschen zur selben Zeit passiert. So rückblickend ist das auf jeden Fall eine, keine Ahnung, das werde ich nie vergessen. Das ist ja jetzt irgendwie dann auch erfolgreich. Es geht um Ben Zwiehoff, der...
Unser Ben,
der ist ja jetzt öfters mal im Besenwagen auch, fährt jetzt irgendwie, glaube ich, die 4. Saison bei Bora. Ja, und das ist während der Besenwagenzeit passiert. Und ja, aber zu der Zeit lief das alles irgendwie so ein bisschen unterm Radar. Also so ganz richtig erzählt haben wir es eigentlich auch noch nie, glaube ich. Vielleicht als Ben mal zu Gast war oder so. Aber so die Umstände davon, das war einfach im Nachhinein auch so lustig für mich. Und ich meine, das hat alles auch irgendwie so ein bisschen geklappt, weil, ja, eigentlich auch gar nicht so richtig, weil wir dann schon bekannt waren. Es war ja schon Besenwagen und so weiter. Aber natürlich hatte ich irgendwie ein paar Telefonnummern deswegen.
Aber du wolltest halt auch Manager werden, ne? Also zum damaligen Zeitpunkt.
Nein.
Ja, jetzt zumindest von innen. Also jetzt hat es ein bisschen Anschein gemacht, als wenn du auch das Bedürfnis hast, quasi den Weg von Andi so ein bisschen einzuschlagen.
Überhaupt gar nicht eigentlich. Ich war mir aber komplett sicher, dass Ben Zwiehoff das Zeug zum Profi hat und Andi und Ken waren es nicht. Und dann dachte ich so, jetzt muss ich das selber machen.
Der war zu dem Zeitpunkt ja schon Profi, nur ja. Mountainbike.
Genau, aber ist natürlich ein ganz anderer Bereich irgendwie und seine Tage dort waren auch irgendwie so ein bisschen gezählt, weil seine Karriere war so auf dieses Tokio Olympia ausgerichtet, was dann auch ein Jahr später und für ihn dann gar nicht stattgefunden hat. Auf jeden Fall, ich will eigentlich eher so die lustigen Begleitumstände erzählen. Ich habe ihn kennengelernt in einem Trainingslager und da ich ja mich dann irgendwie seit meinem lustigen Eintritt in den Radsport nur noch damit beschäftigt habe, weil ich das alles total toll fand und nur noch mit Leuten zu tun hatte, die im Radsport unterwegs sind, wie meine zwei Freunde hier, hatte ich natürlich irgendwie so ein bisschen Einschätzung davon, was muss man drauf haben, um Radprofi zu sein, allein von Werten her. Habe diesen Menschen kennengelernt in einem Trainingslager und habe dann so, wir haben abends zusammen gegessen und er hat sein Training ausgewertet und ich habe das so gehört und ich wusste ja von euch beiden oder von unseren Gästen und so weiter, ne, was sind so Zahlen, die irgendwie relevant sind. Und Ben Zwiehoff hatte Zahlen, eigentlich zu der Zeitpunkt dachte ich so, nur Emanuel Buchmann fährt schneller einen Berg hoch in Deutschland. Und dann habe ich ihm irgendwie so aus Spaß gesagt, so wenn du irgendwann mal Straßenradsport machen willst, sag mir Bescheid. Und dann haben wir uns auch eigentlich nicht mehr wirklich gehört, ich glaube 2 Jahre lang. Und dann war es dieses 2018, wann hat Corona angefangen? 2020 oder 2019?
20.
Also ich glaube Ende 2019 hat da irgendeiner eine Fledermaussuppe gegessen.
Ja, für uns war es 2020.
Ja, genau. Ich glaube Ende 2019 rief Ben Zwiehoff dann an und sagte, hier, ich will jetzt nächstes Jahr da Olympia mitfahren, aber meine ganzen Verträge sind auf dieses Olympia ausgerichtet und so im Weltcup bin ich zu weit hinten, um Geld zu verdienen. danach würde ich es gerne probieren auf der Straße. Und gleichzeitig kannte ich zu der Zeit Jason Osborne, ist auch, glaube ich, den meisten ein Begriff. Und der wollte ja auch Profi werden und irgendwie waren wir auch irgendwie so, ja, hatten das irgendwie abgesprochen, dass ich ihm da so ein bisschen Kontakte vermitteln würde. Und wer schrieb? Ralf Denk. Ralf Denk schrieb auf Instagram, Jason Osborne, hier, ich habe gelesen in der Zeitung, du willst Profi werden, du bist irgendwie bei Olympia Ruderer. Willst du mal vorbeikommen? Und Jason Osborne, was macht er? Antwortet nicht, sondern sagt mir Bescheid direkt. Oder sagt, schickt Ralf Denk meine Nummer, so war's. Jason Osborne, Ralf Denk meine Nummer geschickt, Ralf Denk bei mir angerufen. Ich, ja, hallo Ralf. Dem erstmal erklärt, wie bei Jason so die Sachlage ist, dass der auf jeden Fall Olympia rudert 2020 und da eine Medaille gewinnen will und vorher auf keinen Fall irgendwas auf der Straße, was Rennen angeht, passieren kann, weil der sich verletzen könnte. War dann schon mal negativ für Ralf. Und dann habe ich so im letzten Satz noch gesagt, ich habe noch einen. Zwiehoff ist auch ein Deutscher. Ja, ich schick dir eine E-Mail-Adresse, schick da mal die zwei Tests hin. Und das war die E-Mail-Adresse von Dan Lorang. Und da habe ich dann die Leistungstests von Jason Osborne und Ben Zwiehoff hingeschickt und ich bekam am nächsten Tag eine Antwort direkt. Ich glaube, innerhalb von ein paar Stunden. Und seitdem kenne ich Dan Lorang, bin auch irgendwie so halb regelmäßig mit ihm in Kontakt und ihm sehr dankbar für das, was er da damals auch für uns angeleiert hat. Es stand dann einfach nur drin, wir müssen über Zwiehoff reden. Dann haben wir das getan und das war wirklich noch, ich glaube, im Winter 2019, 2020. Dan Lorang war sofort Fan von Ben. Ich habe ihm das mitgeteilt, der war super Fan und wir sind dann, und das ist eigentlich für mich der lustigste Teil der Geschichte, wir wurden dann eingeladen von Ralf Denk und Dan Lorang nach Raubling. Irgendwann im Frühjahr. Corona war noch nicht losgegangen. Und dann sind wir mit meinem Mini, Ben und ich, zu Susanne von Fingers Crossed gefahren, haben bei denen gepennt auf dem Hof und hatten am nächsten Morgen in Raubling im Bora Hauptquartier Termin. Und ich war irgendwie paar und 30 und Ben ja auch, also keine Ahnung, der wusste gar nicht, was er da jetzt eigentlich machen soll. Und dann sind wir da hingefahren, morgens nach Raubling, hatten irgendwie noch so eine halbe Stunde Fahrt oder so. Und ich habe Haftbefehl angemacht, dass wir uns so heiß machen für dieses Gespräch mit Ralf Denk. Das ist diese
Situation. Sagen wir so, ist auf jeden Fall die richtige Stimmung, die du bei Ralf brauchst.
Ja, ja. Das ist die Situation, an die ich mich immer erinnern werde. Zwiehoff, dieser dünne Typ neben mir in meinem Auto und wir fahren nach Raubling und hören Haftbefehle und Zwiehoff sagt, ja, wir fahren zur Tour de France. Ja, das Ganze wurde dann noch wesentlich komplizierter, weil dann eben dieser Covid-Ausbruch war, denn eigentlich hatten wir da in diesem Gespräch festgemacht, dass er Stagiaire wird im Spätsommer dieses Jahres, was dann nicht zustande kam, weil die Teams haben keine Stagiaires genommen in dem Jahr. Ich musste dann über diesen Freund, den ich vorhin erwähnt habe, Patrick Schubert, mein erster Fahrradfreund und bis heute einer meiner besten Freunde, mein bester Freund, der hatte damals schon ein Amateurteam und die sind eins der ersten UCI-Rennen, die innerhalb von Corona wieder zugelassen wurden, in Polen gefahren. Und Ben musste ein UCI-Rennen fahren von Bora als Voraussetzung, dass sie ihn nehmen.
Das sind wir damals mit LKT auch gefahren. Da war Ben dabei.
Müssen wir mal in die Ergebnisse gucken, aber wahrscheinlich ja. Also ich glaube, es gab zwei.
Ja, aber so das Erste, was halt nach Corona möglich war. Genau.
Dann war es vielleicht halt auch nicht das Zweite, Corona, aber vielleicht, halt erste nach dem Lockdown, vielleicht wart ihr da auch. Auf jeden Fall, da es war ein sportlicher Leiter zu wenig und den musste ich dann irgendwie noch dazu organisieren von NRW. Das war dann auch nochmal der totale Stunt und die sind dann mit so einer total zusammengewürfelten Truppe in Polen UCI-Rennen gefahren. Ben Zwiehoff ist nicht gestorben und hat dann einen World-Tour-Vertrag bei Bora bekommen.
Ist der dann, der hat Olympia dann gar nicht mehr gemacht?
Olympia wurde um ein Jahr verschoben und Ben hat auch im Frühjahr dieses Jahres in den Gesprächen mit Bora damals schon gesagt, es ist ihm wichtiger, Straßenprofi zu werden, und er würde darauf verzichten.
Das war aber auch die Phase im Radsport, wo so rumexperimentiert wurde mit Quereinsteigern extrem, oder?
Genau, damals war Selbst das war diese Wertephase. Ja. Und Ben war in irgendeinem Training mehr, also einmal 20 Minuten 7 Watt pro Kilo gefahren und noch zweimal, glaube ich, fast. Den Test habe ich dann mal unserem Freund Robert Wagner auch geschickt. Dann ist Ben in Amsterdam im Jumbo-Labor einen Test gefahren und hat dann den besten Test, den die je gemessen haben, da abgeliefert. Da habe ich auch noch einen lustigen Screenshot, wo er über Rowan Dennis, Primoz Roglic, Steven Großweig, das war so ein Kurzzeittester, das war jetzt nicht der. Aber ja, Zwiehoff hatte den besten Wert gefahren und ab da ging es dann ganz schnell. Dann
und jetzt ist er unser Ben.
Jetzt ist er unser Ben, genau.
Deswegen ist er auch unser Ben, also das meinen wir ernst. Der gehört uns.
Exakt. Ja, schon viel erlebt im Radsport, aber das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die werde ich nie vergessen. Und die wollte ich dann heute mal erzählen, ja.
Ich habe tatsächlich nichts Lustiges, eher so Downer-Themen, und ich finde, die passen zum Ende nicht. Deswegen will ich die tatsächlich lassen.
Also ich habe auch keine Geschichten, die jetzt nichts mit Radsport zu tun haben.
Jawohl, wir fahren halt immer, also
du meinst, bei mir hat er auch einfach Radsport, zu viel mit Radsport zu tun. Was mich ein bisschen nervt, ehrlich gesagt. Weil ich bin ja froh, dass mittlerweile so viele Leute sich für Radsport interessieren. Aber auf der anderen Seite gibt's auch keine Pause mehr bei mir. Früher war das halt so, Radsport war halt Radsport, und im Privatleben konnte man mit Leuten über was anderes reden. Aber heute will halt jeder mit mir über Radsport reden. Auch Leute, die damit eigentlich nichts zu tun haben. Also jetzt kommt auch die schwere Zeit, Tour de France. Jeder, den du dann so triffst, will mit dir über Radsport reden.
Nach Tour de France auf jeden Fall Burnout bei uns immer.
Oder davor.
Diese Folge wird wahrscheinlich nach der Tour de France ausgestrahlt, denn
weil wir Pause brauchen.
Sie hat keinen aktuellen Bezug und wir können Urlaub machen. Ja, ey, ich glaube, wir haben euch auch langsam hier genug strapaziert heute. Beziehungsweise liefern ja vielleicht ein, zwei dieser Geschichten noch Material für Rückfragen. Die würde ich dann jetzt mal nachfragen mit Gong. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Oder bei einem Kona. Hat einer von euch eine Frage?
Da hinten ist auf jeden Fall.
Also ich muss jetzt erstmal dieses Mikro hier scharf stellen. Oder ist es weg?
Nee, du, ich habe noch eine Frage.
Ha? Du hast noch eine Frage.
Ich weiß nicht, anscheinend ist mein Handy, was hier so summt, oder? Und zwar, ich glaube, die meisten wissen, was Andi macht, ne? Also man hat eine Vorstellung, Podcast-Host und Fahrermanager. Und gar nicht mehr so viel nebenbei, glaube ich, noch. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Die meisten wissen noch, was ich mache. Ich fahre mit dem Rad im Gelände. Aber bei dir, du bist mir ein Mysterium. Und wir sind ja heute hier bei Rose. Und ich habe auch gelernt, in der kurzen Zeit, in der ich bei Rose bin, dass man immer genau nachfragen muss, was die Leute eigentlich da machen. Also was deren Berufsbezeichnung wirklich ist. Ich weiß, ich frage mich manchmal, ob bei Rose jemand weiß, was dein Job ist bei Rose.
Nein.
Magst du uns mal kurz aufklären? Jetzt gar nicht wegen Rose, aber so generell, damit ich auch mal weiß. Weil du bist überall involviert.
Also es kommt mir zumindest auch so vor.
Ich habe zum Beispiel bei Rose ganz viele Gruppen mit Marketing, würde ich es nennen, mit Engineering und mit Media. Du bist überall drin, ne? Und immer kommt auch mal wieder ein Kommentar von dir. Deswegen, was machst du eigentlich genau da? Ja. Also was machst du außerhalb des Besenwagens noch?
Ich glaube, das kann sonst auch keiner beantworten. Ich werde es auf jeden Fall oft gefragt. Und erstmal danke, auch wir sind ja hier bei Rose. Und ich bin bei Rose seit Juli 22, also jetzt auch dann demnächst irgendwann 3 Jahre. Und das ist auf jeden Fall auch was, wo ich zwar irgendwie reingestolpert bin, aber wo ich extrem froh drüber bin. Und,
aber warum bist du da reingestolpert?
Also grundsätzlich bin ich reingestolpert aus einer Geschichte, die hier mit einem anderen Freund, der hier sitzt, noch zu tun hat. Benedikt Herzberg, ehemals Marketing bei Standard gewesen und ein Teil des Ur-Team-Standards. Es wird nie vergessen werden. Ich denke, so ein paar Leute hier aus der Radsport-Bubble kennen sich aus. Und so ein bisschen bevor wir den Besenwagen gestartet haben, habe ich beschlossen, dass ich mit Physiotherapie nicht alt werde, aus diversen Gründen. Und musste überlegen, was kann ich eigentlich sonst noch? Und eigentlich hatte das dann alles mit Radsport zu tun. Und dann habe ich halt so überlegt, womit kann ich Geld verdienen? Und das Erste, was mir einfiel und was ich schon länger irgendwie im Kopf hatte, war, dass ich eigentlich dachte zu wissen, wie kann man Geometrien für Fahrräder kleinerer Menschen besser bauen. Mit diesem Plan im Kopf bin ich zu Standard gekommen. Auch wieder, ich saß tatsächlich zuerst bei Canyon.
Und witzigerweise gab es damals bei Canyon auch jemanden, der gesagt hat, dass du keine Ahnung hast.
Ja.
In einer sehr netten E-Mail. Der jetzt wiederum bei der anderen Radmarke ist, die wir gerade schon erwähnt haben.
Bei Standard?
Ja, ich lasse es einfach im Raum stehen.
Okay. Ja, also ich bin da hingegangen und glücklicherweise dachten die Leute bei Standard, das hat Hand und Fuß, was der hier erzählt, und wir probieren das jetzt. Und bei Standard, da das eine relativ kleine Firma war, konnte man das auch sehr schnell umsetzen. Und wir haben eben diese Pläne, die ich hatte, in Prototypen umgesetzt, sind die Tests gefahren, waren davon überzeugt, dass das gut ist und haben die dann gebaut. Und ich glaube, das wird auch bis heute so produziert, oder? Project Compact bei Standard, die drei kleinsten Rahmengeometrien, die habe ich mir ausgedacht.
So, das heißt, wenn du so ein Rad kaufst, landet immer ein bisschen was auf seinem Konto?
Nee, nicht mehr.
Nicht mehr?
Royalty-Verträge, ich habe mich damals auch schlau gemacht, die sind meistens zeitlich limitiert. Und ich hatte 3 Jahre dann einen Vertrag bei der Firma Standard. Und der lief aus, jetzt kommen wir nämlich zu der zu deiner Frage, der lief aus. Und ich habe dann so überlegt, wo könnte man vielleicht einen Anschlussvertrag erringen? Und habe nicht an Rose gedacht, auf gar keinen Fall tatsächlich damals. Ich war auch noch so ein bisschen im eigenen Brainstorming dazu und habe nicht so richtig, war noch nicht im Going. Auf jeden Fall war jemand der Firma Rose bei mir zum Bikefitting zu der Zeit. Und der hatte aber eigentlich mit Engineering da und so weiter gar nichts zu tun und hatte jetzt auch nicht wirklich unbedingt was zu sagen da. Trotzdem hat er mich halt auch ausgefragt, ich habe dem das erzählt und der meinte so, ich erzähle das mal bei uns. Können wir mir vorstellen, dass das interessant ist. Und ich glaube, eine Woche später hatte ich einen Termin bei Anatol, den du jetzt auch kennst. Und das war super. Ich bin da hingefahren, der hat mir das neue Fahrrad gezeigt. Es war damals noch nicht released. Ich fand, das Fahrrad sah extrem gut aus. Ich habe mir die Geometrien angeguckt, die waren auch gut. Und dachte so, wow, das ist eigentlich irgendwie besser als das, was ich von Rose im Kopf habe. Und dann habe ich mich mit Anno auch super verstanden. Wir haben direkt so ein paar Ideen geschmiedet und haben uns dann über die nächsten Monate irgendwie so auf den Vertrag geeinigt. So bin ich da gelandet. Also grundsätzlich mal zu dem Zweck, dort mit an den Geometrien zu arbeiten.
Okay, aber was ist deine Berufsbezeichnung?
Es gibt keine. Ja, ich bin ja auch nicht offiziell dort angestellt. Ich bin Berater bei Rose.
Okay.
Ja, und dann hat sich's halt zugetragen, dass ich da noch in anderen Departments mitberaten habe und dass daraus auch ein paar Dinge entstanden sind. Es war nicht alles gut, definitiv, aber ich glaube, es sind ein paar Dinge daraus entstanden, über die alle relativ glücklich waren und sind. Und das geht weiter im Moment und ich bin total zufrieden. Also sehr kreatives Umfeld dort.
Also ja, ich dachte, du lieferst uns irgendeinen Namen. Also weißt du, das bin ich Head of.
Nee, ich bin, ich, also vielleicht bin ich irgendwann mal Head of irgendwas, ja. Aber ich bin eigentlich ganz glücklich, dass ich überall so ein bisschen meinen Senf reingeben darf und der auch gewertschätzt wird. Und keine Ahnung, also ich habe Rosa Klöser gefunden, die hat uns Unbound gewonnen zum Beispiel. Ich habe Paul Voss an den Start gebracht, war so ja mit relativ früh und relativ intensiv im Racing Circle Projekt involviert. Ich bin natürlich im Engineering drin, ich gucke auf die Geometrien drauf, wir werden jetzt auch, also die Produkte, die jetzt so rauskommen, die neuen Fahrräder, die rauskommen, da bin ich dabei, da ist mein Gedankengut mit drin, in Geometrien, Cockpits, in den Specs, die wir die nächsten Jahre verbauen werden, das bedeutet, welche Kurbellängen sind an den Fahrrädern dran, welche Lenkerbreiten und so weiter, also So sieht's aus. Und jetzt haben wir die Frage, glaube ich, auch mal beantwortet.
Nein, nicht so richtig, aber so halb. Ja. Okay, das war auch meine einzige Frage, die ich noch hatte.
Vielleicht hat noch jemand eine Rückfrage, aber es gab eine Frage.
Ja, hallo?
Ja.
Ja, also ich würde gerne wissen wollen, was brauchen heutzutage Jugendliche, um in ein Devo-Team zu kommen? Also werden noch Bewerbungen versendet mit Leistungstests? Oder ich hatte den Fall letztes Jahr, dass ich ein paar Jugendliche halt bei mir gemeldet hatten und dementsprechend nicht unbedingt die Ergebnisse hatten für jetzt einen Vertrag. Und da würde mich das halt gerne mal interessieren.
Eine Frage an Andreas Stauf.
Ja, das kann man tatsächlich machen. Also ich habe das die Tage auch noch zufällig auf Instagram gesehen, zum Beispiel bei den Rookies von Red Bull Bohr Hans Grohe. Da kann man sich tatsächlich bei so einem Programm bewerben. Da muss man so Leistungsdaten einsenden und dann sitzt da wahrscheinlich irgendwo am Ende Dan Lorang und wertet die aus. So kann das funktionieren. Also die schauen da schon rein, wobei man sagen muss, da sind auch die sind schon recht hoch, so die Hürden, die sie da oder die was sie da erfüllen sollen. Da bin ich jetzt persönlich sogar gar nicht so mit einverstanden, was die da schon fragen von sehr jungen Fahrern, weil man immer wieder sieht, dass auch ein paar dabei sind, die sich einfach anders entwickeln. Und ich glaube jetzt nicht, dass jeder 18-Jährige irgendwie schon auch da ne 6 Watt pro Kilogramm auf 20 Minuten fahren muss. Da gibt's genügend Beispiele, die das in dem Alter nicht konnten. Und ansonsten kannst du auch mir gerne immer eine E-Mail schicken.
Aber sag doch mal, ich finde es auch interessant, erklär doch mal so beispielhaft, was müsstest du wo sehen, dass ein Fahrer für euch bei Corso in der Agentur interessant ist? Was du scoutest ja, also du guckst ja wirklich Nachwuchsrennen an, Ergebnisse, Daten, was auch immer. Was macht dich aufmerksam oder wenn er eine E-Mail an dich schickt, was muss da drin stehen, dass Andreas Stauf denkt, okay, das hat Potenzial?
Also ich glaube, man muss schon gewisse Leistungsdaten einfach erfüllen. Man kann auch hingehen und eine VO2 Max messen und dann kannst du vielleicht aussortieren. Dann Fahrer, die da eben, ja, sagen wir mal.
Ab wann wird's interessant?
Ich würde jetzt sagen, ab 70. Es gibt Devo-Teams, die sagen ab 75. Das kann sich natürlich noch entwickeln. Das muss man auch immer berücksichtigen. Und persönlich gehe ich auch dann sehr viel nach Bauchgefühl oder kombiniere gewisse Daten miteinander. Ein Beispiel ist Niklas Behrens, der ähnlich in Verbindung gekommen ist mit uns. Da hat auch einer aus der Twitter-Bubble gefragt, wo man mit so einem Nachwuchsfahrer hingehen kann. Und da habe ich einfach drunter geschrieben, ja, schick mir mal eine Mail. Dann habe ich die Leistungsdaten von ihm bekommen. Die waren halt sehr, sehr gut. Und dann habe ich halt mal geguckt, was hat er noch so gemacht in seiner Laufbahn bisher. Der hat halt sehr lange auch Triathlon gemacht. Das heißt, der war jetzt nicht untrainiert, hat schon eine gewisse Historie gehabt und dann habe ich gesehen, dass er halt auf Anhieb bei Rundstreckenrennen auch schon Top-10-Platzierungen gefahren hat. Und da dachte ich einfach, ja, okay, also du siehst halt sehr, sehr oft Leute, die unglaubliche Leistungsdaten haben, die es aber nicht schaffen, letztendlich ein Ergebnis umzumünzen. Und bei ihm habe ich dann gesehen, dass er eigentlich das schon kann, warum auch immer. Vor allem auf der Rundstrecke zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Da wird auch heute noch eigentlich sehr, sehr gut gefahren. Und da muss man schon irgendwas können und halt nicht nur drauftreten, sondern eben auch ja sich in einem Feld bewegen können. Und der hat das Ganze dann auch immer wieder gezeigt. Ne? Also der hat schon irgendwie einen Renninstinkt, der ja sehr außergewöhnlich ist. Also ich meine, er hat jetzt im letzten Jahr dann die U23-Weltmeisterschaft gewonnen auf einem Kurs, der ihm eigentlich gar nicht liegt. Und er hat halt auch im Vorfeld schon genau gesagt, wie er es machen wird. Und der hat sich einfach sehr, sehr schnell entwickelt. Und das war halt schon so ein bisschen das Gefühl, okay, der weiß, wie man Rennen fährt und hat natürlich dann die Leistung mitgebracht. Aber das war jetzt so ein Beispiel. Das sind manchmal halt so Sachen, wenn du... Wir haben einen jungen belgischen Fahrer mal gescoutet, der aus dem BMX kommt. Und eben auch da, ne, wer BMX fahren kann, der hat auf jeden Fall das Bike-Handling und dann meistens auch einen guten Antritt, weil das ist so das, was du beim BMX-Fahren bei BMX rennen können musst. Und dann haben wir einfach gedacht, ja, okay, der hat eigentlich ein sehr gutes Potenzial, Sprinter zu werden. Und der ist jetzt auch mittlerweile bei Decathlon als Sprinter. Und man kann es halt nicht so pauschalisieren. Also es gibt mit Sicherheit ja, Scouts auch von Teams, die einfach die Leistungsdaten sich angucken und dann sagen, okay, der kann eben, weiß ich nicht, wie viel Watt auf 20 Minuten fahren, der hat eine Schwelle von, weiß ich auch nicht, ne? Also da hatte jedes Team so für sich so ein paar Daten, die sie gesagt haben, okay, das müssen die Jungs erfüllen. Aber eigentlich ist ja das Spannende zu gucken, okay, wer fällt da vielleicht ein bisschen durchs Raster, kann aber was ganz anderes. Und ich bin einfach auch davon weg, nur auf die Daten zu gucken, weil vor ein paar Jahren war das halt echt noch, hatte sich das vom Hocker gehauen, so, wenn da einer kam und der fuhr halt irgendwie 500 Watt auf 20 Minuten, ne, ja, bei ja, noch nicht mal 80
einfach,
Kilo.
Über Strava siehst du, so viele Leute fahren jetzt einfach so krasse Watt. Das ist
aber total. Das ist ja vielleicht auch ein Teil der Antwort hier, weil Ergebnisse sind schon wichtig.
Ja, also kommt drauf an. Also manchmal reicht ein Ergebnis, so ein sechster Platz oder so bei einem Rundstreckenrennen. Wenn das dein erstes Rennen war, dann ist es schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Wenn das natürlich jetzt ein Ergebnis ist, was du nach ein paar Jahren Radsport einfährst, dann nützt dir das auch überhaupt nichts, ne?
Also wenn du drittes Jahr oder viertes Jahr U23 bist und du willst, also es geht ja eigentlich, die Frage ging darum, was man braucht, um in ein Devo-Team zu kommen. Vielleicht
kann
jetzt
man
auch mal ein KT-Team. Aber die Einstiegshürde ist schon relativ hoch, muss man sagen, mittlerweile.
Ja, ist auch eigentlich schon fast schwerer, in so ein Devo-Team reinzukommen, als dann nachher Profi zu werden, weil du hast, wir gehen mal von 25 Profimannschaften aus, die man wirklich so nennen kann. Die haben maximal 30 Fahrer im Kader. Und von denen haben vielleicht 20 ein Devo-Team. Und da gibt's so bei maximal 15 Fahrern in dem Devo-Team. Das heißt, die Plätze eigentlich für die Nachwuchsfahrer, die sind sehr viel begrenzter, weil es halt außerhalb dieser Devo-Strukturen nur noch ganz wenige Teams auf der Welt gibt, die ein ähnliches Programm bieten können. Ja. Also du kommst eigentlich nur noch über herausragende Leistungsdaten rein. Oder halt, wenn du jemanden hast, der ja vielleicht das Talent, das vermutete Talent dann erklären kann.
Ich glaube, also Timton Teutenberg ist da ein ganz gutes Beispiel. Der hat auf jeden Fall nicht herausragende Leistungsdaten, nicht komplett von dieser, nicht von dieser Welt. Hatte man einfach irgendwie das Näschen und den Riecher und die Positionierung und dazu noch einen ganz guten Kick. Und der kommt
es
halt dann.
Es kommt halt auch drauf an, welche Daten du mit einbeziehst. Du kannst ja auch so ein bisschen die Effizienz messen von einem Fahrer und das ist halt so ein Punkt, da gucken noch nicht viele hin. Also 500 Watt sind nicht immer 500 Watt. Also du musst halt schon gucken, dass du die auch in Speed sozusagen umwandeln kannst.
Wir wollten ja dazu irgendwann auch mal eine Sonderfolge machen, also müssen wir nicht vielleicht alles jetzt schon raushauen davon.
Ja, ja, die wird ja auf jeden Fall ein bisschen länger gehen als diese Antwort auf diese Frage. Gut, noch jemand? Nach vorne kommen.
Ja, grüße euch. Ich kenne ja das Format hier schon eine ganze Weile. Und
du bist auf jedem Event am Start.
Zufall. Purer Zufall. wir reden gar nicht über das Meta, also was er hier gerade macht. Und mich würde mal interessieren, wie war die Folge 1? Wie habt ihr die aufgenommen? So mit dem Handy im Hotelzimmer oder irgendwo im Fahrerlager rumgerannt, jedem das unter die Nase gehalten?
Ja, so ähnlich.
Das war bei dir zu Hause, oder?
Genau. Ich hatte irgendwann inspiriert von einem anderen Podcast gedacht, es wäre eigentlich ganz witzig, wenn man so zwei Typen hat, die sich über Radsport unterhalten. Und habe da schon immer an Paul gedacht, mit dem ich ja auch schon länger kannte und mit dem ich mich gut verstanden habe, auch so mit auch auf Themen außerhalb des Radsports waren wir so auf einer Wellenlänge und hatte das mit Paul auch schon mal besprochen hier in Berlin. Gibt es noch ein Foto von, hatte Paul noch Haare.
Lange ist her.
Ist also schon echt länger her, als es den Podcast gibt. Und ja, die Idee haben wir dann aber eigentlich nie ganz verfolgt, weil wir wussten auch damals nicht, wie wir das machen sollen. Und irgendwie hatte ich das Ganze auch mal Basti erzählt und der kam dann auch wiederum ein paar Jahre später auf mich zu und sagte, ey, ich habe hier einen, der kann einen Podcast machen. Sollen wir das nicht machen? Und dann dachte ich ja, okay, warum eigentlich dann nicht zu dritt? Und dann habe ich, glaube ich, Basti zur deutschen Meisterschaft geschickt 2018.
Wir sollten mich treffen auf dem Parkplatz.
Ich bin Jedermann-Rennen gefahren. Deutsche Meisterschaft Jedermann.
Da hat er sich zu Paul ins Auto gesetzt, der als sportlicher Leiter damals unterwegs war. Dann habt ihr euch da ein paar Stunden im Auto unterhalten.
Nee, gar nicht.
Stimmt
nicht.
Wir haben uns einfach nur auf dem Parkplatz getroffen.
Ach so, ja. Also wirklich nur so 5 Minuten so Smalltalk.
Also es war angedacht, dass du da auch mitfährst, aber dann hast du den halt nicht mitgenommen. Und eine Woche später haben wir bei mir im Wohnzimmer aufgenommen, ne?
Genau, weiß ich noch.
Improvisiert.
Ich glaube, ich war in Saarbrücken bei der Tour zum Kommentieren, bin dann am Ruhetag, montags war das, zu dir gekommen, haben wir bei dir aufgenommen in der Wohnung, ja.
Eigentlich war der Katalysator, dass ich Fabian kannte und Fabian eigentlich alles wusste, was wir brauchten oder alles konnte, was wir brauchten. Aber zur ersten Folge war er im Urlaub oder so. Also man kann die erste Folge ja, glaube ich, noch hören. Ich habe die auch noch einmal gehört.
Ja, also die erste Folge hat auf jeden Fall die Prozedur davor länger gedauert als die Aufnahme.
Ja, es hat gefühlt 4 Stunden gedauert, bis wir das an den Start gekriegt haben. Ja. Mit telefonischem Tutorial von Fabian.
Aber wir hatten von Anfang an richtige Mikros. Wir hatten auch ein Interface natürlich durch Fabian. Ja. Also wir waren eigentlich schon sehr professionell aufgestellt.
Also Fabian, den niemand kennt, der der hat irgendwie schon sowas mit Ton und Bildschnitt studiert oder hat das im Studium so aus...
Eigentlich hätte er heute auch hier sein müssen, weil ich weiß auch zu wenig über Fabian.
Das ist absolut richtig. Dann hat der eine Band, der konnte quasi unsere jeden Jingle, die wir haben, jede Intro-Melodie kam von Fabians Band. Und hauptberuflich ist der Programmierer, also macht er unsere Internetseite, lädt unsere Folgen hoch auf die Podcast-Provider und kann im Notfall Sachen fixen. Kadir lacht auch schon so. Ein sehr, sehr lustiger Ausflug war mal, da waren wir 2 Tage in Sanremo und haben einen Film gedreht. Den gibt's nicht mehr, weil die Rechte dafür waren sauteuer und wir haben die für 2 Jahre gekauft. Also den haben ein paar Leute gesehen auf Vimeo. Wir haben die Kosten auch wieder reingeholt, aber...
Genau, also wir mussten Barai, also italienischen Sportfernsehen, mussten wir Rechte kaufen.
Und von den Live-Aufnahmen vom Sanremo 2013. Und die kosten leider nicht weniger, nicht weil die jetzt schon ein bisschen älter sind, die eigentlich keiner mehr haben will, sondern die kosten immer noch pro Minute irgendwie 1250 €. Und wir haben halt irgendwie 5 Minuten gebraucht, glaube ich, für diesen Film, um das Geschehen davon glaubhaft darstellen zu können. Und die beste Geschichte war dann aber eigentlich die Herstellung davon, denn dort in Sanremo fragten wir die 2 Produzenten, Fabian und Kadir, was denkt ihr ungefähr? Wir haben jetzt 2 Tage hier so Aufnahmen reingeholt und Interviews. Wann können wir das rausbringen? Das war ja noch so im Frühjahr vor Sanremo. Also wir dachten, wir können es zu Sanremo rausbringen. Und die beiden relativ selbstbewusst eigentlich
direkt zu dem haben Zeitpunkt. Direkt gesagt, so 2 Wochen.
Direkt 2 Wochen. 2 Wochen dauert das. Ich glaube, wir haben Sanremo das Jahr danach nicht... Haben wir es geschafft oder haben wir es nicht ganz geschafft?
Ja, aber das Jahr danach, ja, aber auch mit einer Pause dazwischen, die unglaublich war. Also ich glaube, irgendwann hat Kadir das dann... Also es war
nicht so eine Ich musste Kadir zwingen, auch, ne? Nach Köln zu kommen für mehrere Tage, um Fabian quasi so unter Druck zu setzen und die beiden das dann zusammen machen zu lassen. Willst du kurz was dazu sagen? Wenn dann am Mikrofon... Nee. Kadir arbeitet jetzt offiziell so halt Vollzeit, im Projekt Outside von Paul und macht die ganzen YouTube-Sachen.
Genau, ist aber jetzt auch selbstständig mit dem Bene zusammen, ja. Bei Poster-Gäste. Ah ja, und da
Benny. Zu dritt.
Genau, und also wenn ihr eine Produktionsfirma braucht, ne, da hinten sitzen die richtigen Leute. Ja, aber vor allen Dingen, weil ich finde, dieser Sanremo-Film war dann so ein gutes, also das ist der Besenwagen. So, machen was, wir haben Ideen, dann dauert es ewig, bis wir es umsetzen.
Und dann schon cool.
Und setzen wir es immer mit so einem Hauruck um. Und dann wird das so, sieht für alle anderen irgendwie vielleicht sogar gut aus, das Endprodukt. Aber eigentlich war das so auch nur so ein bisschen dahin.
Das ist wie net der Bandura.
So wie
net wir der Bandura. Wir haben ganz gut verdient, aber.
Ja.
Nein. Nee, dieser Film, der war schon cool, der da rauskam, fand ich. Aber es hat ewig gedauert. Es war wirklich geistkrank, wie viele Deadlines da in Rauch aufgegangen sind zwischendrin.
Ja, aber eigentlich sitzen wir dann jetzt auch nur hier, weil die Pandemie kam und dann haben wir angefangen, jede Woche einen Podcast zu machen.
Wo wir nichts zu tun hatten. Ne?
Und seitdem haben wir das geschafft, irgendwie auch jede Woche aufzunehmen. Tatsächlich. Also das weiß ich immer noch nicht, wie das funktioniert. Aber irgendwie
schaffen wir es. Teilweise ja mehrmals jede Woche, ne?
Auch. Ja. Wie zum funktioniert halt auch nur, ne? Weil, muss man halt auch sagen, weil Basti halt immer da ist, ich öfters mal auch nicht. Von daher, ja, da auch danke. Die große Konstante. Es war eine sehr lange Antwort auch wieder.
Ja. Gibt's noch weitere Fragen?
Noch eine Frage?
Da.
Sind 2 Fragen. Einmal an. Es gibt ja auch Sport, doch jetzt wieder. Es gibt ja auch Sportschulen, wo man sich
wo Talente schlummern oder Vereine, ja auch hier in der Gegend, Frankfurt und Berlin sind ja Sportschulen, da muss man ja nicht direkt immer auf, sondern die können ja auch mal so aktiv auf die Talente zugehen. Und dann an Paul noch eine Frage. Du warst ja nun schon sportlicher Leiter und dann bist du wieder Profi geworden. Wie war der Weg? Warum? Also wie?
Ja, die Sportschulen, die haben auch unterschiedliche Qualitäten, habe ich so in dem Laufe der Jahre festgestellt. Hier, glaube ich, in Cottbus wird immer noch ganz gute Arbeit gemacht. Ich arbeite auch mit einem der Sportler, der da jetzt, glaube ich, gerade so sein Abi gemacht hat, zusammen, Paul Fietzke. Und ja, so eine direkte Kooperation mit Sportschulen haben wir jetzt nicht. Aber ja, das sind natürlich so die immer noch den Radsportnachwuchs quasi fördern, weil viele Vereine, muss man sagen, gibt es in Deutschland ja auch leider nicht mehr. Also ohne die Sportschulen wird es dann auch, glaube ich, schon ganz eng.
Ja, die Sportschulen saugen aber auch die Vereine aus, ne? Also ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, wie weit die gut tun oder halt auch nicht gut tun. Es gibt schon noch Vereine, die gute Arbeit machen, aber irgendwann gehen die Jungs oder Mädels halt auf die Sportschulen. Ja. Ist aber auch wieder ein längeres Thema, was wir auch in der Sonderfolge zum Thema Scouting auch mal irgendwann behandeln werden, weil das echt interessant ist, auch verschiedene Aspekte gibt. Ja.
Ja, also, ja.
Muss man nochmal wiederholen.
Mit Ziba, da ist gefragt, das Sportsystem war im Osten ja bewährt. Jein. Also, aus meiner Generation, die meisten, die auf der Sportschule waren, sind keine Profis geworden. Und ich finde, das spricht auch schon Bände und auch viele davon sind nicht unbedingt durch das ganze BDR-System gegangen. Ist nicht immer alles gut. Es gibt auch Sportler, für die das sehr gut funktioniert hat. Auch wieder da kann man Roger Kluge sicherlich nehmen. Und auch andere sehr erfolgreiche Sportler, gerade aus Brandenburg. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen, dass es ein gutes System ist und dass das der richtige Weg ist, sondern ich glaube, es ist auch sehr individuell, je nachdem, wo du wohnst, wo du herkommst, wie vielleicht auch so die Struktur um dich herum ist. Jetzt zum Beispiel in Rostock hätte ich es nicht gebraucht, auf eine Sportschule gehen zu müssen. Das jetzt von zu Hause weg, um dann nach Schwerin zu gehen oder nach Brandenburg, weiß ich nicht, ob das jetzt der richtige Weg gewesen wäre. Von daher, ich glaube, das ist so auch mega individuell und das so abzutun. Und bei Sportschulen wird ja auch einfach ausgesiebt oder wurde früher zu unserer Zeit krass ausgesiebt. Da war halt das, was jetzt Andi auch vorhin schon mal meinte mit, man guckt auch so ein bisschen individuell und gibt ja so mehrere softe Faktoren auch, die wurden ja gar nicht berücksichtigt.
Das ist jetzt gar nicht mein Thema, aber ich habe so den Eindruck, dass ja da auch zwei verschiedene Ziele bestehen. Das, was Andi macht im Scouting, ist ja zu versuchen, Profiradsportler zu finden in einem kommerziellen Profi-Umfeld. Und Sportschulen wollen ja eigentlich Athleten ausbilden, die Medaillen für das Innenministerium gewinnen.
Das ist abgekürzt die richtige Aussage, ja. Um das System am Laufen zu halten.
Und teilweise ja, stehen sich diese Systeme halt auch im Weg. Nicht nur. Und in anderen Ländern geht das, glaube ich, manchmal besser. Zumindest gibt es dieses Bahnthema, das in anderen
Ländern. Ja, okay, da fangen wir jetzt aber nicht mit an, ja. Weil.
Zweite Frage.
Ja, genau, also Ende 2016 sportlicher Leiter und ein paar andere Dinge gemacht. Aber der Grund, weshalb ich angefangen habe, ist eigentlich auch Corona gewesen. Halt die Arbeit bei LKT, wo ich ja damals war, also auch ein Brandenburger Team, was ja auch in diesem Sportschulsystem so ein bisschen mit integriert war, so als ausgelagertes Team. Ja.
Aber das ist vielleicht auch nochmal eine Erweiterung dieser Frage von meiner Seite. Ist jetzt vielleicht keine positive Frage, aber dein Karriereende war vielleicht auch nicht unbedingt selbst gesetzt. Also du
ich hätte weiterfahren können, aber sicher nicht.
Also es geht ja eigentlich nur darum, was bist du noch so motiviert, weiter Profisport zu machen? Eigentlich hättest du es auch direkt weitergemacht.
Jein, also das nicht zu den Bedingungen, wie ich es machen wollte, sagen wir mal so. So, und da habe ich mich halt damals entschieden. Mein damaliges Management war halt Andrew McGrath, ein britischer Manager, und der war der Teameigner von Team Wiggins. Ich habe zu ihm halt gesagt, wenn ich die Möglichkeit bekomme, da irgendwie als Sportleiter zu arbeiten, was ich dann im ersten Jahr auch getan habe, dann brauche ich nicht weiter nach einem Vertrag suchen. Und ich habe da einen Job bekommen und war auch froh, dass ich das machen konnte. War schon eine gute Erfahrung das erste Jahr und bin dann zur LKT gegangen, war da ein paar Jahre. Bin da aber dann irgendwann auch raus, weil ja, ich bin dem Thema Sportschulen gegenüber, ja, so wirklich so 50-50, weil ich da halt auch gelernt habe, dass ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll, ohne irgendwen auf die Füße zu treten. Ich habe irgendwann keine Lust mehr gehabt, in diesem Umfeld zu arbeiten und war halt auch froh, dass ich dann die Möglichkeit hatte, durch Corona, Gravel kam auf, Besenwagen lief besser und so, halt da rauszugehen und einfach was Neues zu machen. Und ich hatte sicherlich auch mit meiner Karriere noch nicht abgeschlossen. Also 2016, auch wenn es so ein bisschen selbst entschieden war, aufzuhören, war aber mit 30 auch ein bisschen zu früh. Also ich meine, in dem Jahr hatte ich mit eines meiner besten Jahre, was Performance angeht und auch Sichtbarkeit. Und dann war da das Ende schon ziemlich abrupt. Und ja, deswegen habe ich nochmal angefangen mit Gravel einfach. Weil ich das gesehen habe, es kommt hoch, ich komme aus dem Cross. Wir sind sozusagen immer Gravel gefahren, auf irgendeine Art und Weise, halt mit schmaleren Reifen. Und habe da halt einfach gesehen, da ist ein Markt da. Und auch ein Businessmodell halt einfach. Und ja, deswegen bin ich da rein. Da hat Andi mir am Anfang auch geholfen. Und wir haben das erst auch quasi zusammen so aufgesetzt, das ganze Ding am Anfang, im ersten Jahr.
Noch jemand?
Dann würde ich sagen, können wir gleich alle mal in die frische Luft. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich hier bei unseren Gastgebern und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke an euch alle, dass ihr gekommen seid, dass ihr die Geduld hattet, hier am Anfang ein bisschen länger zu warten und zumindest, ich glaube, das war so die persönlichste Besenwagen-Folge bis jetzt, also von meiner Seite aus auf jeden Fall. Also vielen Dank und auch danke grundsätzlich immer fürs Zuhören.
Schönen Abend noch.
Dankeschön.